Guten Abend, willkommen zum Penta-Radio im April 2024. Wenn ihr das im Radio hören solltet, dann ist der 23. April. Wenn wir das hier aufzeichnen, ist nur der 11. April. Das hat reisetechnische und sonstige Gründe.
Wir konnten es einfach nicht mehr aushalten, es gab über so viele Themen zu sprechen.
Ja, und falls die Welt zwischendrin untergeht, ja, das konnten wir dann leider nicht behandeln, das folgt dann in der Mai-Folge.
So, wer ist denn mit uns im Studio?
Niemand. Hi, hier ist Timeless.
Okay, die Welt ist doch schon untergegangen.
Und hier ist der Mol.
Hallo, ich bin Cyril.
Hallo, hier ist Simon.
Und heute haben wir keine Tischhöhe, aber eine Studiokatze.
Ach, verdammt, ich habe vergessen, Tischhöhe zu messen. Moment, halt, Pause.
Tischhöhe ist 77,6.
Ich habe hier mein Messband live.
Bei mir sind es 720 Millimeter.
Ich habe ein Netzwerkkabel, das ist ein Meter, das halte ich einfach mal an das Bein. Und wenn das bis runter reicht, dann ist der Tisch ein Meter. Ja, das reicht bis runter.
Also du hast mindestens oder höchstens einen Meter?
Ein Meter Cut 5 habe ich.
Okay. Was ist das in SI-Metern? Das müssen wir später noch klären. Ich habe hier 1270 Millimeter im Angebot. Also ich bin eindeutig der Sieger mit dem Standing Desk.
Genau, dafür liegt unter meinem Tisch eine Katze.
So hoch könnte ich meinen nicht mal hochfahren. Ich glaube, ich kann nur auf 1,20.
Ja, ich würde eigentlich sogar gerne noch höher gehen, aber das ist halt so weit, wie der Tisch hochkommt. Und dann muss es halt so reichen. Was auch reichen muss, sind nur 6 Nachrichten, die wir heute auf der Liste haben, weil wir haben ja dann ein Thema zu besprechen, was wahrscheinlich einiges an Raum einnehmen wird. Die erste Meldung, die ich auf der Liste habe, dürfte Mol freuen. Es geht um Right to Repair.
Ja, super.
Das hatten wir schon mal besprochen in der Folge vom, ich glaube, März 2021. Genau. Und seitdem ist es hier immer in den News ein bisschen Thema gewesen. Hier gibt es jetzt ein neues Gesetz. Das betrifft jetzt zwar nicht direkt uns, aber es ist ein Gesetz in Oregon, also in dem US-Bundesstaat an der Westküste, relativ weit im Norden gelegen.
Das mit den Bergen und den vielen Seen. Sehr schön, ich war da schon.
Dort gibt es ein neues Gesetz hier, die Gesetzesnummer, die da offenbar dran steht, ist SB 1596, damit kann man das finden. Ich habe hier so eine Webseite verlinkt von einer lokalen Zeitung, die offenbar ja so quasi eine Datenbasis bereitstellt von Gesetzen, die durch die entsprechenden Parlamentskammern durchgegangen sind. Und ich fand das auch eine sehr schöne Aufbereitung. Das würde ich vielleicht mal gerne einen Hinweis nehmen, wenn es sowas auch für den Bundestag oder sowas gibt. Und hier kann man sehen, das ist am 5. September eingereicht worden und sowas ist dann, hat dann den entsprechenden parlamentarischen Prozess durchlaufen, ist jetzt hier am 28. März verkündet worden und tritt dann am 1. Januar 2025 in Kraft. Und worum es da geht, ist eben Right to Repair. Das Gesetz verlangt von Originalgeräteherstellern, dass sie Eigentümern von Unterhaltungselektronikgeräten oder unabhängigen Reparaturdienstleistern zu fairen und angemessenen Bedingungen alle Unterlagen, Werkzeuge, Teile oder sonstigen Geräte oder Hilfsmittel zur Verfügung stellen, die die Originalgerätehersteller einem zugelassenen Dienstleister zum Zwecke der Diagnose, Wartung oder Reparatur von Unterhaltungselektronikgeräten zur Verfügung stellen.
Das ist sehr wichtig.
Genau, insbesondere wenn man dann weiter reinliest, geht es da um dieses sogenannte Parts Pairing, also dass Komponenten, die in einem, wie das hier heißt, Unterhaltungselektronikgerät verbaut sind, also man kann sich vorstellen natürlich sowas wie Smartphones zum Beispiel, Spielekonsolen, also halt alle modernen Geräte, die in irgendeiner Form quasi kleine Computer sind und in dieser Art und Weise funktionieren, dass diese, wenn sie aus verschiedenen Komponenten zusammengesetzt sind, die Komponenten nicht fest aneinander gebunden werden können durch Code. Also dass man zum Beispiel die Möglichkeit haben muss, eine Batterie aus einem Smartphone auszubauen, in das nächste Smartphone einzubauen, solange das natürlich mechanisch und elektrisch und so weiter alles passt, muss das dann auch funktionieren. Denn was heutzutage der Fall ist, wenn man zum Beispiel so ein iPhone hier hat, würde dann einfach die Batterie tauschen wollen, dann könnte es vielleicht sein, dass die Batterie auf die Idee kommt, nee, das ist ja hier gar nicht das Telefon, was ich kenne, ich stelle jetzt den Dienst ein. Dann braucht man dann halt den entsprechenden Software-Schlüssel von Apple, um die Batterie dazu zu überreden, vielleicht doch in einem anderen Gerät ab sofort zu funktionieren. Und diese entsprechenden Schlüssel würden nur den autorisierten Apple-Händlern zur Verfügung gestellt werden. Diese Praxis wird hier von diesem Gesetz verboten. Wir werden dann natürlich weiter im Auge behalten, ob sich das dann in der tatsächlichen exekutiven Praxis dann auch so ausgeht, wie das geplant ist.
Du hast natürlich vergessen anzufügen, dass das ausschließlich aus Sicherheitserwägungen geschieht und dass das nichts damit zu tun hat, irgendwelche anderen Reparateure auszuschließen.
Ach so, also dass die anderen Reparateure das nicht machen können, ist nur, weil die alle unzuverlässig sind.
Ja, ja, deine Batterie könnte doch explodieren.
Stimmt, ja, das habe ich natürlich noch nicht bedacht. Ich werde nochmal sämtliche Argumente würdigen und abwägen und werde dann noch eine weitere Einschätzung geben.
Sie sind ja auch keine Magicians.
Ich dachte, die sind Geniuses bei Apple.
Ach nee, Geniuses, genau. Ich komme da immer durcheinander, okay.
Wir sind ja keine Geniuses hier, aber wir wursteln es irgendwie durch.
Deswegen darfst du auch die Batterie nicht austauschen, weil du wurstelst und nicht Genius.
Ja.
Kann ich auch gleich erwähnen, dass das Repair-Café Freiberg immer noch existiert und schon wieder ein Jahr älter geworden ist. Und zuletzt haben wir einen Handgepäckkoffer des Oberbürgermeisters repariert.
Heureka.
Aber ansonsten fällt er eher durch komische Praxen bezüglich des Nichtbeschlusses eines Klimakonzeptes auf. Na gut, wobei da andere Teile des Stadtrates sicherlich noch größeren Anteil haben. So viel von den Lokalnews.
Ich habe gute Nachrichten für dich. Dresden steht Freiberg nichts nach, aber das ist eine andere Sache.
Willkommen beim Penta-Radio Freiberg Edition.
Genau, das Penta-Radio Studio West.
Ja genau, ich kann ja nicht immer Studio Ost sein.
Also ich hatte heute auch so ein Ding, da war von einem Fujitsu-Rechner das Mainboard broken, und zwar so ein USF-Rechner, Ultra Small Foam Factor, so eine ganz kleine Kiste, so groß, fast so groß wie zwei Zigarettenschachteln. Und ich dachte, ach warte mal, ich habe doch hier noch so einen IBM, so einen alten, ich sag IBM Lenovo-Rechner, der auch in so ein USF-Gehäuse drin ist, und wollte halt einfach das Mainboard da einbauen. Und ha, denkst du, passt nie. Also schon alleine am Gehäuse kann es scheitern. Also insofern.
Aber da war das zumindest nur eine mechanische Inkompatibilität und nicht gewollte Schikane des Herstellers.
Na, ich glaube, das ist trotzdem gewollte Schikane des Herstellers. Die wollen halt nicht, dass ich mein Lenovo-Mainboard in das Fujitsu-Gerät reinbaue.
Gut, wir werden das auf jeden Fall weiter im Auge behalten, wie sich das Right to Repair weiterentwickelt über die Jahre. Das Thema scheint ja so ein bisschen mittlerweile auch im öffentlichen Bewusstsein angekommen zu sein oder zumindest ein bisschen mehr sich zu verankern. Also ich habe schon auch Sendungen beim MDR dazu gehört, wo es darum ging. Aber wir werden mal schauen, ob das dann auch tatsächlich zu irgendwelchen Ergebnissen führt oder nur zu vielen lauten Worten. Hier in dem Zusammenhang hat Timeless noch eine andere Meldung mitgebracht.
Ja, genau. Und zwar geht es darum, dass jüngst eine Klage vom Europäischen Gerichtshof entschieden wurde, die ursprünglich vom US-Aktivist und Internethistoriker Karl Malamud ausging. Und zwar sind die gegen das Urheberrecht vorgegangen, und zwar in der Art und Weise, dass die für die Freigabe von Industrienormen geklagt haben. Und der EuGH hat tatsächlich entschieden, dass Industrienormen, die Teil des europäischen Rechtes sind, nicht hinter irgendwelche Paywalls gestellt werden dürfen, sodass im Prinzip jeder Kunde auch die Möglichkeit hat zu prüfen, ob seine Produkte tatsächlich den gängigen Normen entsprechen.
Interessanter Ansatz.
Das ist absolut wild, dass das nicht sowieso schon Gesetz ist, weil an und für sich, wenn man ins Urheberrechtsgesetz guckt, dann gibt es dort spezielle Ausnahmen, dass Gesetzestexte nicht unter das Urheberrecht fallen dürfen. In den USA geht das ja sogar noch weiter. Da ist es einfach, dass alle Werke, die von US-Regierungsmitarbeitern im Zuge ihrer Regierungstätigkeit erstellt werden, in der öffentlichen Domäne sind, also in der Public Domain sind und nicht nur das Urheberrecht fallen. Deswegen kann man zum Beispiel Fotos von NASA-Sonden und sowas überall im Internet finden, ohne dass da irgendwelche Tantime gezahlt werden müssen. Denn ja, da ist einfach die Argumentation, das wurde mit US-Bürger Steuergeld bezahlt und dementsprechend hat das frei zu sein. Das gilt in Deutschland nur für Gesetzestexte, aber eben diese Normen haben ja effektiv Gesetzescharakter, wenn in den Gesetzen dann zum Beispiel drin steht, die folgenden Regeln müssen befolgt werden. Zum Beispiel, wenn man es ein bisschen weiterspinnt, geht das ja dann auch in dem Moment, wo es zum Beispiel um öffentliche Ausschreibungen geht, wo das Einhalten von solchen Normen als ein Kriterium gefordert wird. Dann ist es zwar nicht wortwörtlich Gesetzescharakter, aber eigentlich gehört es auch zu diesem öffentlichen Regierungshandeln dazu, dass dann eigentlich alle auf diese Normen Zugriff haben müssten. Aber natürlich haben die Normenverlage, die diese Normen dann verlegen und herausbringen und drucken und so weiter, ein Interesse daran, da noch möglichst guten Profit abzuschöpfen.
Na, da freue ich mich ja schon. Ich habe noch so ein paar DIN-Normen, die ich gerne mal durchlesen würde.
Ah, ich bin unsicher. Bei DIN-Normen würde das wahrscheinlich nicht zutreffen, sondern es geht nur um Normen, die EU-Rechtscharakter haben.
Naja, also M ist schon so ein, also metrische Schrauben ist schon nie bloß EU-Norm, das ist, glaube ich, schon noch ein bisschen weiter. Und die DIN-Norm ist ja eine metrische Norm, und also ich habe das jetzt neulich schon mal wieder für so eine Schraube gehabt, wo ich mal ein bisschen ins Detail von so einer Schraube gehen musste. Und man findet alles und nichts, aber die DIN-Norm muss ich halt kaufen für viel Geld.
Das ist eine Sauerei, bitte abstellen. Wir möchten die gerne kaufen. Ich meine, es ergibt ja durchaus Sinn, wenn man irgendwie ein paar Euro dafür bezahlt, zum Beispiel wenn die Verlage einem eine physikalische Kopie geben, dann ist das ja klar, dass damit ein entsprechender Druckaufwand oder meinetwegen der Aufwand für das Pressen einer CD oder DVD oder was auch immer verbunden wäre. Aber für eine digitale Kopie fallen ja im Prinzip so gut wie keine Kosten an oder halt derart vernachlässigbare Kosten. Das müsste man eigentlich von der Situation weg, wie wir sie jetzt haben, dass so eine Norm irgendwie hunderte Euro und so weiter kostet für ein PDF, was dann am Ende 100 Seiten hat oder so.
Mhm, ja.
Dass physische Medien immer noch verfangen, trotz allem ist besprochen worden in einem anderen Podcast, den wir hiermit einen Shoutout geben können, nämlich den Neue 20er Podcast. Das ist eine Reihe, die seit Anfang 2020 immer so am Ende des Monats zurückblickt darauf, was so den Monat passiert ist und das einordnet. Das ist dort im Wesentlichen ein Soziologe und ein Filmkritiker, die zusammen den Monat besprechen und das ein bisschen historisch einordnen. Eine Sache, die dort erwähnt wurde, ich habe hier auch die Zeitstempel rausgeschrieben, zwischen 1 Stunde 40 und 1 Stunde 44 wurde hier besprochen, das Thema Return of Physical Media, was wohl offenbar jetzt in die Diskussion kommt, auch bei sowas wie YouTube besprochen wird. Dort wurden entsprechende Zahlen besprochen, dass im Buchmarkt zum Beispiel die Digitalisierung stagniert. Da gab es halt vor 5 bis 10 Jahren diese ganzen Überlegungen mit, naja, das wird so viel einfacher, wenn wir einfach nur irgendwelche Dateien durch die Welt schieben müssen, den Leuten irgendwelche E-Books zu geben. Und das ist ja auch für die Leute an und für sich sehr viel sinnvoller, dass sie nicht so ein ganzes Bücherregal voll einen toten Baum haben, sondern einfach so ein paar Dateien auf so einem E-Reader und dann können sie halt 1000 Bücher mit in den Urlaub nehmen und sowas. Das stagniert hier jedoch irgendwie. Dieser Anteil von E-Books ist natürlich da, aber bleibt auch im Prinzip da, wo er ist. Und stattdessen setzt sich halt weiterhin auch das tatsächlich physisch existierende Buch aus Papier am Buchmarkt erfolgreich durch, weil die Leute da eben wissen, wenn ich dieses Buch habe, was aus Papier besteht und das steckt in meinem Bücherregal vielleicht zu Hause oder ist in meinem Rucksack oder sowas, dann kann mir das keiner wegnehmen. Während so ein digitales E-Book, in vielen Formaten ist das dann halt so der Fall, wenn man es über einen bestimmten Anbieter kauft und der Anbieter dann entscheidet, wir machen jetzt hier nicht mehr dieses Geschäftsfeld. Oder vielleicht, wenn da welche technischen Fehler oder sowas eintreten, ist dann vielleicht dieses Buch einfach weg aus der entsprechenden Bibliothek, die man hat, oder die App, über die man es gekauft hat, ist weg. Und dann kann man das gleiche Buch einfach nochmal woanders kaufen, wenn wir es nochmal brauchen, nochmal den vollen Preis dafür bezahlen. Wahrscheinlich wurde jeder schon einmal irgendwann davon verbrannt, wenn man irgendwie solche E-Books verwendet hat.
Ich habe mir immer die Hände verbrannt, als ich versucht habe, diese Adobe DRM-Software zu installieren. Daran habe ich mir immer die Finger verbrannt, um das Buch lesen zu können. Und meistens habe ich nie hinbekommen und es dann wieder gelöscht und zurückgegeben, insofern das ging.
Nee, also alle E-Bücher, die ich besitze, besitze ich tatsächlich als Datei, nicht in irgendwelchen digitalen Libraries oder was auch immer. Und in der Regel kann ich die auch in unterschiedliche Dateiformate für unterschiedliche Reader umwandeln. Ja, wahrscheinlich habe ich den größten Teil davon raubkopiert.
Geständnisse live im Penta-Radio?
Dazu rufen wir jetzt natürlich nicht hier auf.
Doch, ich rufe dazu auf, sich Medien in sinnvollen Formaten zu beschaffen.
Okay, disconnect.
Also ich rufe auch dafür auf, sich Medien in offenen Formaten zu verschaffen. Allerdings rufen wir nicht dazu auf, die sich aus illegalen Quellen zu organisieren, sondern das muss alles ordentlich und sauber geschehen.
Ja, es gibt doch da diese sauberen Internetseiten, wo man diese Bücher in Vielzahl findet, oder?
Genau, da kann man mit dem Schiff anlegen.
Für Bücher ist das wahrscheinlich gar nicht mal der ideale Ort. Soll da auch sowas nennen, geben, was sich Library Genesis nennt oder so.
Also geht bitte nicht zu Library Genesis.
Genau, Zwinker. Das ist natürlich das Thema Bücher und natürlich gibt es noch andere digitale Medien, die auch wo ein Comeback entsteht von den physikalischen Medien. Das Thema DVD und Blu-ray war so ein bisschen aus der allgemeinen Wahrnehmung verschwunden in den letzten Jahren. Dadurch, dass die Streaming-Anbieter ein relativ gutes Benutzererlebnis geboten haben. Und man kennt ja so die Zeiten, ja, die jetzt so eigentlich vor 5 oder 6 Jahren geendet haben, dass im Prinzip alles gefühlt bei Netflix irgendwie verfügbar war und man irgendwie mit einem so ein 10-Euro-pro-Monat-Abo alles bekommen konnte, was man irgendwie gerne haben wollte. Das waren ganz kurz die goldenen Zeiten für alle Streaming-Kunden. Und dann kam jeder Medienkonzern dieser Welt auf die Idee, ja, sein eigenes Streamingportal zu machen, dass man nochmal den Leuten 10 Euro pro Monat abknöpfen kann. Und dementsprechend sind wir jetzt wieder in den dunklen Zeiten angekommen. Und ich habe hier mal so ein Beispielvideo verlinkt. Das müsst ihr euch jetzt nicht unbedingt angucken. Ich habe daraus ein einziges Symbolbild rausgezogen. Das ist hier verlinkt. Das ist von Pokémon.com. Zu Pokémon gehört ja nicht nur die Spiele und so weiter, sondern gibt es auch ein Anime, also halt eine, in Deutsch würde man sagen, Zeichentrickserie im japanischen Stile. Und die hat uns schon relativ viele Staffeln, also insgesamt irgendwie so 25 offenbar mindestens. Und man sieht hier zum Beispiel, wenn man sich jetzt mal rauskriegen will, wo kann man sich das jetzt eigentlich angucken, das ist ganz einfach. Zum Beispiel Staffel 1 gibt es bei Netflix, kann man super anfangen. Danach für Staffel 2 kann man dann weitergehen, Staffel 2 gibt es gerade bei Amazon Prime. da kann man das noch extra dazu buchen, auf so einem extra Amazon Prime Video Kanal. Danach Staffel 3 bis 5 kriegt man bei Prime Video selber, 6 bis 9 sogar auch noch. Dann 10 bis 13 gibt es dann wieder auf einem anderen Prime Video Kanal und da kann man hier sehen, 14 bis 16 gibt es bei Tubi, da muss man dann kurz mal das Abo wechseln. Danach für 17 bis 19 kann man zu Hulu gehen und dann kann man für 20 bis 22 gleich zu Roku umschalten und so geht das hier immer weiter. Also
Ja, die könntest du aber auch wieder bei Prime kriegen.
Da muss man gucken, weil ich glaube, diese Prime Video Channels heißt, da muss man dann immer extra Teilabos noch irgendwie abschließen oder noch so extra Geld einwerfen nochmal. Also das ist alles, alles ganz einfach, wie man sehen kann. Und ja, in solchen Zeiten wundert man sich nicht, dass die Leute auf die Idee kommen, vielleicht will ich es doch einfach lieber als Blu-ray kaufen, weil dann weiß ich, ich habe das Ding. Und solange ich irgendwo einen Blu-ray-Player finden kann, kann ich den Kram noch abspielen. Auch wenn irgendwelche Streaming-Dienste auf die Idee kommen, vielleicht das verschwindet jetzt ganz hier im Giftschrank, weil das dann irgendeine Steuerabschreibung gibt. Das sind ja auch alles Dinge, die schon passiert sind. In den 29ern wurde dann auch noch vorgeschlagen, dass man auch per Regulierung vorschreiben könnte, dass es eine Kontoumzugsfunktion gibt, wo man zum Beispiel solche E-Books einfach nach ISBN kategorisiert exportieren kann und in den nächsten Dienst importieren kann. Also wenn ich irgendwie bei Amazon ein E-Book gekauft habe, was eine ISBN hat, dann könnte ich doch als nächstes auch auf die Idee kommen, das dort zu exportieren und in einen anderen E-Book-Reader zu importieren bei einer anderen Plattform.
Naja gut, aber das könnte man ja im Grunde genommen nur machen, wenn sozusagen alle E-Books so ähnlich wie die physischen Bücher bei der Nationalbibliothek oder so hinterlegt werden. Und
das wird natürlich schwierig in Zeiten davon, wo Amazon jetzt eine Grenze von 3 Büchern pro Tag festgelegt hat für diese ganzen Leute, die KI-generierte Bücher reinspammen in das Verkaufsportal. Wobei, das könnte natürlich das Problem einfach lösen, wenn du einfach sagst, wenn du ein neues Buch veröffentlichen willst, musst du halt einfach 3 Exemplare an die Nationalbibliothek liefern und dann ist halt plötzlich dieser ganze KI-Müll nicht mehr sinnvoll wirtschaftlich darstellbar. Das ist halt genauso, wie wir bei Spam-E-Mails eigentlich auch so diese Situation verpasst hatten. Wir hätten einfach machen müssen, dass jede E-Mail 1 Cent kostet. Dieses ganze Thema Micropayment ist eine völlig andere Geschichte und ein richtig schwieriges Themenfeld. Aber wenn es irgendwie die technische Möglichkeit gegeben hätte, dass eine E-Mail einfach 1 Cent kostet, hätte es einfach Spam nicht gegeben, weil dann ist dann halt plötzlich die komplette Wirtschaftlichkeitsrechnung verhagelt, während das für normale Menschen keine große Sache wäre. Vielleicht würde es sogar Abläufe in Unternehmen effizienter gestalten.
Also ich bekomme aber trotzdem noch genug Spam in meinen Briefkasten. Also hat das nie ganz funktioniert.
Nee, ich glaube aber nicht so viel Spam, wie dein E-Mail-Server abwehren muss.
Ja, aber der wehrt das halt ab. Ich kann meinen Leiter eben meinen Briefkastenschlitz nicht für den einen zukleben und für den anderen aufmachen.
Nur weil die E-Mail 1 Cent kostet, heißt ja nicht, dass du nicht trotzdem noch einen Spam-Filter machen kannst.
Du kannst auch direkt so eine blaue Tonne unter deinen Briefkasten stellen.
Genau, der Briefträger wundert sich immer, dass wenn er die Briefe reinsteckt, dass dann so ein Surren losgeht auf der anderen Seite.
Da kommt dann halt auf der anderen Seite dummerweise auch die ich haben will, rein. Also so die Rechnung.
Ich habe das tatsächlich hier schon mal bei einem Eigenheim gesehen. Die hatten neben den Briefkasten an den Zaun im Prinzip so eine IKEA-Tüte gehängt.
Ja.
Und da stand halt dran, Werbung bitte gleich da rein.
Ja, nee, das habe ich bei mir im Haus auch. Da steht halt hinter der Eingangstür ist so ein Pappkarton, den irgendjemand ausleert. Ich weiß nicht, ob das ein Nachbar ist oder ob das von der Hausverwaltung gemacht wird, hier von der Genossenschaft. Aber das ist halt explizit dafür da, dass man die nicht gewollten Werbeschreiben und so weiter reinschmeißen kann. Das ist immer super. Ich habe ja zum Beispiel mein Schildkröten-Terrarium neulich gereinigt und da brauche ich dann halt so ein bisschen mal so ein bisschen Zeitungspapier, um die Steine zu trocknen, also zum Trocknen raufzulegen. Und da weiß ich einfach, ich muss nur warten, bis am Wochenende die ganzen Wochenendzeitungen kommen und da habe ich da jede Menge Papierabfall, den ich dafür verwenden kann.
Ich habe gerade mal einen Link gepostet, einen YouTube-Link von einem Video von Colin Firth. Der hat hier so einen Letterbox-Shredder gebaut. Der Thumbnail ist überschrieben mit No More Junk Mail.
Ja, es ist auch ein sehr schöner Channel, den man sich angucken sollte. Der ist geil, der Colin Firth. Der ist so ein bisschen krank.
Damit haben wir das ganze Thema Medien und so weiter ein bisschen abgeschlossen. Und natürlich geht es beim Pentaradio auch um Hacking und Hardware. Und beides haben wir in der nächsten Meldung, der Go-Fetch-Exploit.
Die CPUs sind kaputt und zwar von Apple, der M1 und M2, soweit ich das verstanden habe. Ich glaube, der M3 ist nicht betroffen. Und es ist halt genauso wie auch bei Intel. Und ich glaube, es gab auch damals so ein paar ARM-Sachen wie der Spectre-Bug. Es ist nicht fixbar. Die Leute, die immer laut schreien, ja, Apple ist ja so gut und so toll, die kochen auch bloß mit Wasser und da merkt man halt, dass eine CPU halt auch physikalische Grenzen hat, die herzustellen und dass die halt da ähnliche Ideen einsetzen mit ihren Konzepten.
Das ist halt das Rennen nach Performance. Dafür muss man halt Tricksereien anwenden. Und das meine ich jetzt gar nicht mal böse. Das ist halt die Frage, irgendwann hat man die Effizienzgewinne halt gehoben, die man zum Beispiel durch verbesserte technische Prozesse in der Herstellung gewinnen kann, dass man die Chips immer kleiner baut und immer mehr Transistoren reinstopft, um zum Beispiel mehr Zwischenspeicher und sowas darzustellen. Wenn man dann halt trotzdem noch weitere Performance rausholen will, und das muss man natürlich, wenn man im Wettbewerb bestehen möchte, dann muss man halt sich clevere Wege ausdenken, wie man sowas machen kann. Und eine von diesen klassischen Wegen ist diese sogenannte Prefetching, also dass die CPU schon mal quasi rät oder halt aufgrund von bestimmten Heuristiken quasi antizipiert, welche Daten wohl als nächstes gebraucht werden und die schon mal in den Speicher reinholt, bevor es dann tatsächlich soweit ist, auch diese Daten zu lesen oder zu schreiben wäre es natürlich eine andere Sache, zu lesen oder zu schreiben. Das Problem dabei ist eben, wie das auch schon bei Spectre und Meltdown der Fall war, wir hatten dazu eine Penta-Radiosendung im Januar 2018, dadurch, dass diese Daten schon in einen Zwischenspeicher reingeholt werden, man dann später sehen kann, dass dieses Prefetching passiert ist, weil wenn man dann tatsächlich darauf zugreift, das eben schneller geht. Und das ist halt ja an und für sich genau das Verhalten, was man haben will. Das Problem ist nur, dass ein Angreifer bei diesen entsprechenden Kategorien von Schwachstellen provozieren kann, dass so ein Prefetching stattfindet von bestimmten Speicher, den er eigentlich gar nicht lesen darf, obwohl er darauf Zugriff nehmen sollte. Ich glaube mal, ich fasse das jetzt wahrscheinlich nicht so super zusammen, deswegen verweise ich natürlich auf die Folge vom Januar 2018. Kann dieses Prefetching versuchen auszulösen auf eine Art und Weise, die auch auf Speicher Bezug nimmt, den der Angreifer eigentlich gar nicht lesen können sollte. Also der Prozess, den vielleicht der Angreifer kontrolliert, hat geringe Berechtigung im System und sollte auf irgendwelche wichtigen kryptografischen Schlüssel zum Beispiel nicht zugreifen können. Aber dieser Angriff führt dann dazu, dass Angreifer den CPU dazu bringen kann, ein Prefetching zu machen, was davon abhängig ist, wie bestimmte Daten in diesem geschützten Bereich aussehen. Und dementsprechend kann dann sehen, ob ein Prefetching stattgefunden hat oder nicht. Und das ist dann ein Bit an Informationen, was man dann ausschleusen kann auf diese Art und Weise. Bei Spectre und Meltdown wurde das dann ja teilweise durch solche Mikrocode-Updates gelöst, also dass dann die CPU-Hersteller solchen neuen Mikrocode als Update gegeben haben, quasi so ein Firmware-Update, was beim Start des Systems angewendet wird und dadurch bestimmte Sicherheitslücken geschlossen werden und andere Sachen wurden auf Betriebssystemebene zum Beispiel zugenagelt, dass der Kernel darauf achtet, bestimmte Zwischenspeichern sowas explizit zu leeren, wenn ein Kontextwechsel zwischen niedrig- und hochprivilegierten Prozessen stattfindet. Das hat dann natürlich zur Folge, dass das alles langsamer wird, wenn entsprechend solche Caches geleert werden müssen, denn die sind halt für Geschwindigkeit da. Bei dieser GoFetch-Sache hier bei Apple-CPUs ist das offenbar nicht so ohne weiteres möglich. Allerdings gab es da noch eine Sache, die ja quasi die Rettung war, dass nämlich diese konkrete Lücke nur bei den großen Performance-Kernen in diesen CPU tatsächlich möglich ist. Und wenn man das nicht kennt, bei den allermeisten CPUs von ARM-CPUs und mittlerweile auch teilweise bei x86-CPUs ist es so, dass man ein paar große Kerne hat, die halt auch relativ viel Strom verbrauchen, deswegen aber halt auch relativ viel Performance liefern können, die man dann für halt die teuren Berechnungen verwendet, wie zum Beispiel, wenn das aufwendige 3D-Spiel ausgeführt wird. Und für die ganze normale Desktop-Arbeit zum Beispiel, wo die CPU nur mal so kurz aufwacht, um ein paar Dinge zu tun und sich danach wieder schlafen legt, hat man so kleinere Effizienzkerne, wie das dann manchmal heißt, die halt auch nicht so schnell sind, aber halt auch nicht so viel Strom verbrauchen und dadurch dann die Akkulaufzeit dementsprechend erhöhen können. Und bei diesen kleineren Kernen ist das Problem nicht. Das heißt, man kann sowas wie kryptografische Berechnungen in diese kleinen Kerne verlagern, macht die Sache natürlich dann halt langsamer, weil, wie gesagt, diese kleinen Kerne eben nicht die Performance bringen wie ein großer Kern. Aber dadurch, dafür hat man das Sicherheitsproblem nicht. Und das ist wahrscheinlich in dem Moment die dringendere Überlegung.
Finde ich ehrlich gesagt eine sehr elegante Lösung. Also es ist natürlich doof, dass die Lücke erstmal aufgetreten ist, aber das einfach auf den anderen Kern zu legen, also ich weiß nicht, was denkt ihr dazu? Ich halte das für eine zufriedenstellende Lösung.
Hat aber extreme Performance-Einbüßen, weil es geht hier ja um das ganze Krypto-Zeug und im Internet geht heutzutage nichts mehr ohne Krypto. Also man würde das, glaube ich, 1:10 oder sowas merken. Also die Kiste ist dann halt langsam wie Sau. Und das hattest du ja damals auch bei Spectre und Meltdown das Problem. Ich weiß gar nicht, wie die das gefixt haben. Ich weiß, da gab es, glaube ich, ein Firmware-Update für die CPU von Intel. Die hatten da irgendwas mit dem Microcode-Update gemacht. Und wie gesagt, soweit ich das hier sehe, der ARM hat ja an sich nie wirklich einen Microcode wie den der x86 hat, weil es ja eine RISC-Architektur und keine CISC-Architektur. Deswegen ist das nie so einfach zu fixen.
Wobei, wenn ich mich richtig erinnere, hieß es am Anfang auch bei Spectre und Meltdown, dass das nicht fixbar sein wird. Und dann wurde es doch weitgehend gefixt. Also von daher.
Naja, ich glaube, es ist auch nie wirklich gefixt. Es sind irgendwelche Mitigation. Also irgendwie, wenn du falsch darauf zugreifst, dann springt er wieder raus sozusagen oder irgend sowas. Also das Problem besteht weiterhin.
Ja gut, aber auf der anderen Seite ist jetzt in den letzten 6 Jahren auch nichts Großes daraus passiert, was bekannt wurde, oder? Also ich will es jetzt nicht kleinreden, aber...
Nicht wirklich, aber du weißt ja meistens auch, wie sowas ist. Es wird ja immer bloß in so einer Fachgemeinschaft debattiert und kommt erst dann an, wenn du es am Hauptbahnhof in den Schuganzeigen siehst und die haben alle noch 386er, also brauchen wir uns da keine Sorgen machen.
Ja, das ist alles safe, ja.
Genau, wir werden das dann sehen, wann dann der GoFetch-Expert auf einer Zuganzeige in ihrer Nähe auftritt.
Genau.
Bis dahin hat Mohl noch eine andere Hacking-Geschichte mitgebracht. Hier wurde was aufgecybert.
Genau, ich lag jetzt neulich abends im Bett und wollte hier schön in unser Pad was reinschreiben. Musste das dann zu dir schicken, weil ich gemerkt habe, dass leider unser Pad nicht Mobile First ist. Irgendwie konnte ich keine rechte Maustaste klicken, um das einzuschicken.
Kann man nicht an so ein Telefon auch nur Bluetooth-Maus oder so verbinden?
Ja, nachts, abends im Bett.
Genau, ja, klar.
Mache ich. Ich gehe immer mit der Maus schlafen.
Mit was willst du sonst kuscheln?
Mit der kleinen Maus, genau. Das Interessante in dem Moment hier ist, es hat einen Chaos-Bezug. Zum Kongress fallen ja immer so Dinge zusammen. Und ich kenne da einige Admins, die, wenn zwischen Weihnachten, naja, ist ihre Systeme teilweise ganz abschalten oder die Firewall immer so ein bisschen in den Paranoid-Modus schalten. Weil es halt viele Spielkinder gibt, die auf einmal so den größten, schnellsten Internetanschluss der Welt haben und damit dann mal spielen. Ich kann mich selber erinnern, auf einem der Kongresse musste ich mir irgendwas runterladen und ich habe das mit 80 Megabyte pro Sekunde runtergeladen. Also das hat mich erstmal selber weggeflasht, weil das Gerät damals einfach auch nie mehr konnte von mir. Und hier ging es eher nach dem Kongress, also an dem Tag auf der Abreise ist halt einem netten Sicherheitsforscher, übrigens von der Firma Pentagrid, also nicht Pentaradio, bitte nicht verwechseln, kommt nicht von uns, aus der Schweiz, den ist halt aufgefallen, dass es bei den Ibis-Hotels so diverse Probleme mit Sonderzeichen gibt. Dieses Problem habe ich schon vor 20 Jahren bei Kunden gefixt und Variablen, S, Ös, Üs und Us aus Variablen rausgemacht. Danach liefen dann die Programme. Also wer sollte darauf kommen, dass man sowas im Jahr 2024 noch hat? Genau, und wir sehen hier auch eine schöne Analyse, wo super dargestellt wurde, wie die Warnung vorgegangen ist. Mir fällt gerade das Fachwort dafür nicht ein. Responsible Disclosure. Jetzt haben wir das Fachwort.
Also verantwortliche Mitteilung bzw. Veröffentlichung.
Genau, lief und dass es da auch so ein paar Sicherheits-Hicks-Upse gab dazwischen. Und das kann man schön wirklich auf diesem von uns verlinkten Blog-Eintrag sich mal durchlesen, wann, was, wo, an wen gemeldet wurde und am Anfang noch so gesagt wurde, ja, du bist ja bloß ein Spinner und bis zum Schluss es dann gefixt wurde und jetzt am 2.4. ist die Deadline halt abgelaufen und dann wurde das Ganze veröffentlicht. Also ich empfehle es euch mal durchzulesen, es ist halt wieder so ein, haltet euren Kopf von Wänden fern, weil ihr wollt denn dagegen schlagen. Also ehrlich, in einem Hotel mit Sonderzeichen. Also ich selber hatte das Problem mal, als ich noch viel mit China zu tun hatte, mit Freunden, die aus China kamen, in einem Flixbus und ich die da ein Flixbus-Ticket zum Flugzeug geschickt habe und dann war auf dem Ticket bloß 3 Vierecke und der Busfahrer wollte die Leute dann nicht mitnehmen, weil die heißen halt nicht Vierecke. Das stand nicht im Pass drin.
Also ich muss mir keine Sorgen machen um Wände oder sowas, aber ich habe ja hier in 1270 mm Höhe eine entsprechende Tischkante, die ja wahrscheinlich auch schon Zahnabdrücke enthält.
Sehr zum Reinbeißen einlädt, ja genau.
Ja, also wie gesagt, und vor allen Dingen, dass man dadurch dann auch noch an die ganzen Buchungs-IDs und Buchungsdaten rankommt, nur weil man halt einfach mal ein paar nicht lateinische Sonderzeichen eingibt. Das ist halt total peinlich. Und dass sowas dann auch noch in einer Ibis-Hotelkette passiert, die eigentlich auch ein paar Milliarden haben an Budget. Und
internationale Gäste und alles.
Genau. Und dass man da auch mal ein paar ITler einstellen sollte.
Aber da steht doch Ibis-Budget. Das muss doch alles günstig sein.
Also es ist auf jeden Fall...
Totschlagargument.
Genau. Also wenn ich morgen...
Na, also ich habe hier den Link aufgemacht und das steht da. Ja, was soll ich dazu sagen?
Also wenn ich morgen Leute mit blutender Stirn sehe, dann habe ich gesehen, dass ihr es nicht geschafft habt, an einer Wand vorbeizulaufen. Genau, also mir tut immer noch der Kopf weh. Also das kann ich euch schon so sagen.
Das ist wohl dieses Aufhacken, von dem alle reden. Das bezieht sich gar nicht auf die Computer. Das ist der Schaden, der dann in der organischen Rechenmaterie entsteht.
genau, nachdem man sich diese ganzen Dinge dann durchliest und sagt, what the fuck.
Genau, also wir sehen hier mal wieder, das sind alles Sicherheitslücken, die von Menschen gebaut wurden, so geht das nicht weiter. Es gibt nur eine Lösung, wie wir das alles hier besser machen können, GOI.
Genau, und ich dachte, wir hören gar nicht von der GOI heute.
Ah, Moment, kurz, bevor wir jetzt das Thema wechseln nochmal. Ich habe hier oben zum ersten Thema, Cyril, du hattest dir gewünscht, dass es auch eine Möglichkeit gibt in Deutschland, den Ablauf von Gesetzesbeschlüssen besser nachzuverfolgen. Und ich habe jetzt in der aktuellen Logbuch Netzpolitik-Folge da eine Webseite aufgeschnappt, den Bundestagszusammenfasser. Ich habe das mal verlinkt hier. Und das tut das ungefähr.
Ja, das sieht ja richtig schön aus, ja. Ich sehe zum Beispiel schon gleich als da unten ist so eine Liste zurückgelassen, Gesetze, die seit der maximalen Zeit irgendwie in Ausschussberatung sind. Und das oberste auf der Liste ist das Demokratiefördergesetz. Ohne jetzt weitere Kontext zu kennen, klingt das nicht gut. Das ist seit 387 Tagen in der Ausschussberatung. In der Ausschussberatung, nicht in der Ausschlussberatung. Ja, vielleicht ist es auch eine Ausschlussberatung. Ja, genau. Besonders schön finde ich ja auch den Slogan, der oben in der Titelzeile steht, Bundestagszusammenfasser, denn irgendjemand muss es ja machen.
Ja, es kommt natürlich nicht vom Bundestag.
Ja, na klar.
Wobei ich natürlich festhalten muss, das ist jetzt schon sehr schnell, dass unsere Wünsche umgesetzt werden. Also das hatten wir selten so schnell.
Ja. Also so ein Turnaround wünsche ich mir öfter, ja.
Also die Sendung ist noch nicht mal veröffentlicht und schon ist alles umgesetzt, das ist doch... Und du, warte mal, du fängst mit KI an? Ich mache mir langsam so.
Genau, also das ist jetzt die nächste goldene Moderationsbrücke. Apropos schnelle Turnaround-Zeit, die kriegt man natürlich wie mit KI.
Also ich hatte heute so ein Brain-Damaging-Ding mit KI, wo es die so gut war, wo alles funktioniert hat. Es war heute wieder so mal, ich musste ein Nginx konfigurieren und Frage gestellt, erste Antwort, perfekte Antwort, danach gefragt, wie ist das Ganze mit IPv6, richtige Antwort, danach gefragt und warum muss ich das zweimal eingeben und er hat mir das erklärt. Also ich brauche keine Freundin mehr, also sorry, ich mache mir echt Sorgen langsam. Also KI ist da und wird bleiben.
Ja. Genau, wo KI auch bleiben wird, ist bei Musik, das ist hier die Sache, die wir verlinkt haben, ein Musiktipp. Permission is hereby granted, heißt dieses Lied, was hier komponiert wurde. Oder ja, eigentlich nicht komponiert, sondern eher gepromptet. Das ist hier beschrieben als Sad Girl Piano Ballad, Jazz Trained Female Singer Songwriter. Also ja, eine weibliche Sängerin, die dort in so ein bisschen Jazz-Stil halt eine traurige Ballade vorträgt. Es ist alles KI-generiert und der Text dieses Liedes ist einfach die MIT-Lizenz, also eine Lizenz für Software, Quellcode aus dem Source-Bereich.
Genau, und weil wir gerade bei KI und Musik sind, empfehle ich die letzte Freakshow. Da wurde nochmal viel darüber geredet, wie wahrscheinlich jetzt demnächst auch die ganzen Musikautoren da ein bisschen kaputt gehen werden dran, weil die doch halbwegs vernünftige Musik generieren können, also die sich auch vernünftig anhört und wo auch was rauskommt. Also ja. Ich empfehle diese Folge Freakshow 250, glaube ich, oder irgend sowas.
277, das goldene Zugpferd. Ich habe sie gerade schon, ich kann sie gleich verlinken.
Ich frage mich, wie ihr das alle hinbekommt, die bereits gehört zu haben. Die ist irgendwie vor 2 Tagen rausgekommen und ich bin noch so weit in meinem Backlog hinterher offenbar.
Ich sag bloß dreifach Speed.
Die LNP-Folge ist heute erschienen, also ich war fleißig.
Schlimm ist das. Naja, das sind halt diese handwerklichen Berufe, wo man auch tatsächlich Podcasts hören kann den ganzen Tag. Das kann ich leider beim Programmieren nicht machen.
Ich höre immer leichten Neid in deine Stimme, wenn du es sagst.
Das sagt ja niemand, dass man das Backlog linear bearbeiten muss.
Ja, man kann die auch gleichzeitig hören, das geht auch.
Genau, so linkes Ohr, rechtes Ohr, das wäre doch was.
Ja, ja. Genau, das werden wir...
Und dann gucken, ob sich dann irgendwo synchronisiert, ob das dann so gegen ein Zwiegespräch anfängt oder ob das dann nur der einsetzende Hirnschaden ist.
Also ich bin jetzt mittlerweile bei 2,7-fach, bei dreifach habe ich noch Schwindelgefühle, aber mal sehen, wann ich bei dreifach vernünftig bin. Also manches höre ich dreifach. Genau, STP geht leider nicht dreifach, das geht bloß, ich glaube, 2,5-fach.
Nee, das ist genau. Was wir nicht dreifach hören werden, ist die folgende Musikpause. Das werde ich dann im Schnitt feststellen, was es ist und das dann hier noch ansagen. Deswegen viel Spaß jetzt mit Vulnerable von I Have Clones. Can I look into your eyes one last time? Can I help you see the sky?
by my side. Can I hope to feel your skin against my face? Can I make this last forever? Can I wait for fate on my own? Is it like a foolproof plan? I'll be alone. Can I take you by the hand where we stand? Is it hurting me to say this? Say what you want. Your time to go. I am the one. Center of the sun. I am the one. I am the one. She's so vulnerable, like a loaded cannon. She's so vulnerable, like a broken lantern. She's so vulnerable, like a loaded cannon. She's so vulnerable, like a broken lantern.
Recording now. If you'd like to introduce yourself just for some levels, please.
Hier ist immer noch das Penta-Radio. Wir haben heute ein aktuelles Thema. Ich hatte das sofort, als ich es gesehen habe, reingeschrieben in das Pad, als darum werden wir reden müssen, sobald sich der Staub gelegt hat. Und ich glaube, wir sind jetzt an dem Punkt, wo sich der Staub so ein bisschen gelegt hat und wir so eine Analyse wagen können. Es geht um die Backdoor in libxz. Und das sind jetzt gleich zwei Fachbegriffe, das heißt, wir können hier gleich richtig tief ins Thema einsteigen.
Also ich nenne das einfach, es geht um die Räuberpistole, weil das, was da abgegangen ist, ist schon heftig.
So hatte ich es ins Pad reingeschrieben, genau. Die libxz-Sache sieht nach einer Räuberpistole aus und das ist es absolut. Das werden wir hier in allen Facetten oder zumindest in vielen Facetten ausbreiten im Laufe dieser Sendung. Also es geht um libxz, fangen wir mal damit an. Dieses Wort fängt an mit lib, das heißt, es geht um eine Library, also eine Programmbibliothek oder, wie wir jetzt neulich im Schlüsseltechnologie-Podcast gelernt haben, quasi das Halbzeug des Programmierers. Ich weiß nicht, Tim, magst du uns definieren, was Halbzeug ist für die IT-Leute, die den Begriff nicht kennen?
Ein Halbzeug ist ein Zwischenprodukt, das man von einem Lieferanten einkauft, weil man es nicht selber herstellen möchte oder kann.
Also du als Tischler würdest halt so etwas wie Holzplatten einkaufen oder Schrauben und so weiter.
Genau, richtig, ja.
Und diese dann weiterverarbeiten. Und so ist die Programmbibliothek als solche das Halbzeug des Programmierers. Wenn man ein Programm schreibt zum Beispiel, das irgendwelche Bilder verwaltet, dann möchte man ja eventuell diese Bilddateien irgendwie einlesen und man möchte jetzt nicht von vorne losgehen und einen PNG-Parser schreiben oder sowas, sondern man möchte einfach eine Programmbibliothek einbinden, die zum Beispiel in der Lage ist, PNG-Dateien zu lesen. Und wenn jemand eine Bibliothek baut, die PNG-Dateien lesen möchte, dann würde man sich auch sagen, ja, ich habe halt hier bestimmte Sachen zu behandeln, die halt dieses konkrete Format PNG betreffen, aber wenn es dann darum geht, einfach nur so einen komprimierten Datenstrom zu lesen, der in diesem PNG drin steckt, das hat auch schon jemand anders schon mal gemacht, das kann ich einfach einkaufen, dann wird dann eventuell in der Bibliothek reingezogen, die entsprechende Kompressionsalgorithmen beherrscht und anbietet. Und eine derartige Bibliothek, jetzt nicht konkret für PNG, aber eine Bibliothek, die in der Lage ist, Kompressionen von Daten vorzunehmen oder halt auch rückgängig zu machen, also auch zu entpacken, ist eben libxz. Da geht es konkret halt um den Kompressionsalgorithmus namens xz, der von demselben Projekt auch entworfen wurde. Und dieser Algorithmus ja hat eine relativ große Verbreitung erfahren, so in den letzten 20 Jahren, die dieses Projekt jetzt schon läuft.
War das nie LZMA, worum es da ging?
Na, ist das auch libLZMA oder ist das in der libxz selber? Aber xz ist auch sein eigenes Paketformat.
Ja, aber es ist LZMA, soweit ich das verstanden habe.
Also ja, die verwenden dann, glaube ich, an bestimmten Stellen auch eine LZMA-Kompression oder sowas. Aber xz hat auch, glaube ich, nochmal seine eigenen Entwicklungsschritte und so drin, weil das ist sein eigenes Format. Hat als solches auch relativ breite Anwendungen gefunden. Zum Beispiel hier, ich verwende ja Arch Linux zu Hause, auf diesem Rechner, auf dem ich hier gerade aufzeichne. Und Arch Linux hatte bis vor einigen Jahren die XZ-Kompression für die Systempakete, über die quasi alle Software ausgeliefert wurde, die Arch Linux-Nutzer verwenden. Mittlerweile sind sie da auf was anderes gewechselt, auf Z-Standard. Aber XZ war da relativ viel in Verwendung und auch in anderen Distributionen kommt das zum Einsatz und so weiter. Dementsprechend natürlich heißt es auch, auf einem modernen Linux-System ist diese libxz eigentlich immer installiert, weil es immer irgendwo Verwendung findet für wichtige Systemkomponenten oder so.
Ja, also ich finde, ein guter Marker dafür ist, dass es halt für xz irgendwie so die gängigen Shell-Befehle, so cat und less und so, da gibt es halt eine xz-Version davon. Ne? Also man kann xz-cat machen und da direkt so ein xz-File reinstopfen und dann kriegt man das ausgegeben. Irgendwie so eine Abkürzung, es wird scheinbar schon recht viel damit gearbeitet.
Also dass man einfach solche Komfortbefehle quasi hat, die diese normalen Standardfunktionen erfüllen, aber halt, wenn sie auf xz-Daten treffen, die transparent komprimieren oder dekomprimieren.
Genau, richtig.
Genau, das ist also das Spielfeld, in dem sich das Ganze abspielt. Und wir haben natürlich jetzt im zweiten Teil dieses Beschreibung hier libxz-backdoor. Und die Backdoor, ja, wortwörtlich die Hintertür, ist halt genau das, eine Schwachstelle, die halt nicht eine Sicherheitslücke ist, in dem Sinne, dass sie aus Versehen aufgetreten ist, sondern es ist eine Schwachstelle, die von dem Erschaffer der Software bewusst hinterlassen wurde. Also hier hat jemand, der an dieser libxz selber mitgewirkt und gebaut hat, dafür gesorgt, dass man dort eine bekannte Schwachstelle hat, die dann der entsprechende Übeltäter dann ausnutzen könnte, um sich Zugang zu Systemen zu verschaffen.
Ich finde ja auch ganz wichtig, dass wir uns nochmal diese sehr krasse Geschichte mit anhören sollten, wie das aufgekommen ist. Und zwar ist das ja im Flugzeug, hat er das rausgefunden, weil seine CPU-Last nämlich, also erstmal ist ein Microsoft-Entwickler, der Closed Source entwickelt eigentlich, der aber, ich glaube, nebenbei noch so ein PIF-Projekt hat. Ich weiß gar nicht, an was baut der? Irgend so ein relativ offenes, war das Inkscape oder irgend sowas? Keine Ahnung, irgend so ein offenes Ding. Und da hat er im Windows, glaube ich, im WSL gemerkt, dass seine CPU übelst krass ausschlägt und hat dann sich mal dort in die Quellcode von libxz reingeguckt und hat dadurch diese Lücke gefunden und das Ganze auf dem Flug von Deutschland nach San Francisco. Also eine sehr krasse Geschichte, schon wie das gefunden wurde.
Genau, also du steigst quasi ganz am Ende von der Geschichte jetzt schon ein oder fast ganz am Ende. Eben dort, als diese Schwachstelle gefunden wurde. Es handelt sich hier um einen zeitlichen Ablauf, der wirklich Jahre in Anspruch nimmt. Also ich habe hier eine entsprechende Timeline verlinkt, hier relativ weit oben, die von Russ Cox zusammengestellt ist. Ja, so einer der alten Garden von Unix-Entwicklern, der zuletzt relativ viel an Go und sowas mitgearbeitet hat, dort auf Systemlevel und auch andere Unix-Tools mitzuverantworten hat. Und der hat hier einmal so die Zeitleiste zusammengestellt, die beginnt hier mit 2005 bis 2008, wo eben dieses XZ-Dateiformat ja auf Basis des LCDMA-Kompressionsalgorithmus entworfen wurde, weil das eben so gute Ergebnisse erreicht hat, wurde es dann relativ weit angewendet für eben einfach Dateiarchive, für Linux-Kernel-Images, für Pakete, wie gesagt, und so weiter und so fort. 2021 betritt dann eine Person die Szene, die unter dem Namen Jia Tan auftritt. Also ja, klingt so ein bisschen chinesisch oder ich glaube in Singapur wurden seine IPs gesehen, wobei das natürlich auch ein VPN sein kann. Aber das ist das Alias, mit dem diese Person hier hauptsächlich gearbeitet hat. Und diese libxz-Bibliothek ist ja Open Source, also das ist eine Entwicklungsarbeit, die in der Öffentlichkeit stattfindet mit frei zugänglichem Code. Wenn man da eben ein Problem findet und irgendwie gerne etwas verbessern möchte dran, kann man dort einen Patch hinschicken zu den entsprechenden Entwicklern und vielleicht würden die das dann auch diesen Patch übernehmen. Und dieser Entwickler hier in dem Fall heißt Lassie Collin. Der hat dann von Jia Tan ein paar Patches erhalten, so gegen Ende 2021. Das sah auch alles ganz okay aus, irgendwie so, ja, einfach so ein bisschen Infrastruktur, so ein paar Konfigurationsdateien noch hinzufügen oder einfache Probleme mit dem Kompilieren und sowas beheben. Also hier meint das auch so Russ Cox so, weitere Patches folgen, die selbst im Nachhinein unauffällig aussehen, also nicht problematisch im Sinne dessen, dass wir mittlerweile wissen, dass diese Person eben Backdoors eingebaut hat. Im Laufe von 2022 werden dann erste derartige Commits dann auch tatsächlich dann in das libxz-Repository übernommen. Also der bestehende Maintainer, eben dieser Lassie Collin, stellt offenbar fest, dass ihm diese Patches gefallen und er die eben gerne übernehmen möchte in den Hauptentwicklungszweig. Da kommt also eine gewisse Arbeit zustande, ein gewisser Rapport entsteht zwischen Lassie und Jia Tan. Jia Tan schickt hier am 19. April einen weiteren Patch. In dem Moment fangen dann andere Leute an aufzutreten, die hier auch nur in Anführungszeichen genannt sind, denn die aktuelle Wahrnehmung ist, dass das wahrscheinlich Sockenpuppen sind. Also dass diese Person, die unter diesem Alias Jia Tan arbeitet, dann dort weitere Personen quasi vorgespielt hat. Ja, im Internet kann man das im Zweifel zwar nicht sehen, ob diese drei E-Mails, die von drei verschiedenen Adressen kommen, wirklich drei Personen sind oder einfach nur eine Person, die quasi, um es jetzt mal ganz bildlich zu sagen, an drei Tastaturen gleichzeitig tippt. Also Jiatan schickte am 19. April einen Patch ein und am 22. April betritt eine weitere Person namens Jiga Kuma, also mit einem offenbar indischen Namen, diese Mailingliste, dieses Forum quasi und beschwert sich darüber, dass die Patches von Jiatan auch nicht sofort in den Entwicklungszweig übernommen werden von Lassie. Meint dann hier so, ja, Patches liegen hier jahrelang auf dieser Mailingliste. Ist überhaupt kein Grund anzunehmen, dass hier irgendwas passieren wird und sowas. Ja, was natürlich Quatsch ist, weil in dem Moment hat irgendwie Lassie Collins schon irgendwie vier von diesen Patches von Jiatan mit übernommen und auch entsprechend anerkannt, dass das aus dieser Quelle gekommen ist. Im Laufe der Zeit wird dann weiterer Druck aufgebaut durch diese Sockenpuppen, weitere treten da auf und so weiter. Und Lassie meint dann auch so, ja, Jiatan hat jetzt hier schon ein bisschen mitgeholfen und sowas, hat auch mit mir außerhalb dieser Mailingliste kommuniziert, also quasi im nicht öffentlichen E-Mail-Bereich und könnte eventuell ein weiterer Co-Maintainer werden. Das geht so ein bisschen in diesen ersten Winkel rein, den ich hier so gesehen habe, als ich diese ganze Sache verfolgt habe, diese psychologischen und soziologischen Aspekte von Open-Source-Maintenance. Dass wir hier eine einzige Person haben, also diesen Lassie eben, in dem Fall, der dieses Projekt leitet, der halt die entsprechenden Berechtigungen hat, die entsprechenden Zugänge, um zum Beispiel diesen Hauptentwicklungszweig zu pflegen und halt eben der dadurch die Entscheidungsgewalt hat, welche Veränderungen die Leute vorschlagen, denn in diesen Hauptentwicklungszweig einfließen sollen und dann damit auch Teil von dieser LibXZ tatsächlich werden am Ende. Das heißt also ja eigentlich erstmal, er ist irgendwie der, dem die Sache gehört. Open Source heißt erstmal nur, andere Leute können das halt auch verwenden und weiterverbreiten und modifizieren und so weiter, aber es besteht ja eigentlich rein nominal kein Anspruch, den irgendjemand ein Benutzer haben könnte. Aber dann kommen dann halt Nutzer hin und vertreten dann halt hier offenbar diesen Anspruch. Wie gesagt, wir wissen jetzt halt mittlerweile, dass das höchstwahrscheinlich Sockenpuppen sind, also dass nur eine Drohkulisse aufgebaut werden sollte von unserem Angreifer, also von diesem Jiatan. Aber das ist ja eine Sache, mit der man als Open-Source-Maintainer einfach immer zu tun hat. Man möchte ja an und für sich eine Software haben, die auch nützlich ist. Dann freut man sich ja sogar, dass es irgendwie andere Leute gibt, die das wirklich als nützlich empfinden, dementsprechend auch verwenden. Diese andere Leute finden dann halt Probleme damit eventuell. Und man hat dann durchaus auch so einen inneren Antrieb zu sagen, ja, ich will, dass diese Software gut ist. Deswegen habe ich die irgendwie gebaut und deswegen habe ich die auch ins Netz gestellt und so weiter. Also möchte ich auf diese Wünsche ja nicht eingehen und befindet sich dann halt plötzlich in so einer ja, gewissen Abhängigkeit von diesen Personen. Oder man fühlt sich halt diesen Personen gegenüber verantwortlich. Und das kann dann halt auch zum Beispiel von solchen bösartigen Akteuren ausgenutzt werden, auf diese jetzt eben beschriebene Art und Weise.
Genau, ich würde mich nochmal kurz berichtigen. Ich hatte vor uns gesagt, dass der gute Herr das gefunden hat an Inkscape gearbeitet. Nein, er hat natürlich an Postgres gearbeitet. Genau. Nein, genau. Das kann man in deinen Texten, die du hier verlinkt hast, schön lesen.
Genau, das ist der Andres Freund, der dann eben später die Szene betritt. Ich bleibe hier mal so ein kleines bisschen chronologisch. Jedenfalls, ja, dadurch, dass eben diese Drohkulisse aufgebaut wurde von diesen ganzen Sockenpuppen und Jiatan auch erstmal am Anfang offenbar hilfreiche Arbeit geleistet hat, hat dann Lassie ihm dann sukzessive eine größere Rolle zukommen lassen. Es wird auch hier deutlich als Teil von dieser Diskussion auf der Mailingliste, dass das nicht nur eine Frage ist von, dass Lassie sieht, ich werde eben alleine mit dieser Arbeit nicht fertig mit den Ansprüchen, die Leute an die Software stellen, sondern hier meint er auch an einer Stelle, Leute, ich habe nicht das Interesse verloren, aber meine Fähigkeiten sind einfach dadurch eingeschränkt, dass ich mit meiner mentalen Gesundheit Probleme habe und das schon seit längerem und halt andere Dinge in meinem Lebensalltag irgendwie problematisch sind. Ich habe mit Jiatan außerhalb der Liste zusammengearbeitet und vielleicht wird er später mal eine größere Rolle übernehmen in dem Projekt, wir werden sehen. Er meint noch so am Ende, bitte denkt auch dran, das ist hier ein Projekt von nicht bezahlten Hobbyisten. Dann kann man sehen, wie sich das denn hier weiterentwickelt. Dann Größenordnung September 2022 ist Jiatan dann tatsächlich Maintainer. Also diese, wie gesagt, jetzt neu aufgetretene Person, die jetzt seit einem Jahr erst tatsächlich auf der Szenerie ist, hat jetzt offenbar hinreichend Zugriff, dass sie dann in der Lage war, eine neue Version von LibXZ zu veröffentlichen. Also bei der Version 5.4, nee, bei 5.4 ist es nicht die Veröffentlichung von Jiatan selber, bei 5.4.2 ist dann das erste, was Jiatan tatsächlich den Release gebaut hat und veröffentlicht hat. In dem Zuge fängt dann auch Giatan zum Beispiel an, Konfigurationen in anderen Projekten zu ändern, sodass die anderen Projekte ihn als Maintainer sehen. Zum Beispiel hier diese eine Sache von Google, gibt so ein Projekt OSS Fuzz, also wo so Sicherheitstests gemacht werden auf Open-Source-Projekten. Und dort wird offenbar auch Rechenzeit bzw. Arbeitszeit von Google-Leuten gespendet, um unter anderem auf FlipXZ drauf zu gucken. Giatan hat dort eine entsprechende Änderung eingebracht, dass er dort bitte als Maintainer mit eingetragen sein soll, also als eine von den Personen, die sich eben um diese Bibliothek kümmern. Man sieht dann hier jetzt im Juni 2023 eine weitere Person auftreten, von der wir jetzt auch annehmen, dass sie eine Sockenpuppe von dieser selben Person ist, namens Hans Jansen. Da werden weitere Dinge eingebaut in die Bibliothek, von der sich dann später herausstellt, dass das die Teile von dieser Backdoor sind. Das Ganze geht dann weiter, bis dann irgendwann tatsächlich am 24. Februar diesen Jahres, also vor nicht mal 2 Monaten, beziehungsweise zum Zeitpunkt der Ausstrahlung im Coloradio dann ziemlich genau 2 Monate, diese Version 5.6 veröffentlicht wurde von LibXZ. Das ist dann eben die, die voll funktionale Backdoor enthält, diese voll funktionale Hintertür, die dann, ja, wo sich dann wahrscheinlich die entsprechenden Angreifer oder Entwickler davon erhofft hatten, dass die eine weite Verbreitung erfährt durch die entsprechenden Linux-Distributionen und so weiter, damit das dann von den Angreifern ausgenutzt werden kann, wenn die dann auf entsprechenden Zielsystemen dann irgendwann installiert wird als normales Software-Update.
Jetzt muss man auch verstehen, dass libxz halt essentiell für SSH ist. SSH ist eines der wichtigsten Protokolle im Internet, neben HTTP und HTTPS. Das ist nämlich das, wo 90% aller Admins ihre Server verwalten, wahrscheinlich eher 99%. Und wenn der SSHD, der ja auch Compression macht, diese Lücke drin hat, dann hat man natürlich zu jedem Server auch in irgendeiner Form einen Zugriff, weil der SSHD muss ja auch als, ich glaube, als Root laufen. Und dann hat man auch immer eine Backdoor, eine Root-Backdoor, also wirklich eine Hintertür, die nicht bloß ins Büro von irgendeinem kleinen Angestellten ist, sondern die wirklich einmal das gesamte Haus sozusagen aufmacht. Und das ist ja hier auch das relativ Schwierige und Schlimme daran.
Wenn das tatsächlich eine weite Verbreitung erfahren wäre, dann wäre das eine sehr wertvolle Hintertür gewesen, die ja entweder bereits von einem mächtigen Akteur da platziert worden wäre, um selber von dem verwendet zu werden. Also man kann sich natürlich die entsprechenden 3-Buchstaben-Behörden vorstellen, sowas wie eine NSA, sowas auch wie ein FSB bei den Russen oder wie auch immer das bei den Chinesen oder Nordkoreanern oder was auch immer heißt. Man kann sich auch vorstellen, dass das eventuell einfach von, ich sage mal, No-Name-Hackern quasi gemacht wurde. Vielleicht ist das für die einfach ein bisschen zu großes Projekt und zu langfristig angelegtes Projekt, aber ich meine, wenn man diesen Aufwand dafür verwendet, der dort verwendet wurde, um jetzt über ein paar Jahre sowas einzubauen, vielleicht hat man gleichzeitig 10 andere solche Projekte am Laufen in anderen wichtigen Komponenten des modernen Software-Stacks. Und dann ist das vielleicht so irgendwie so eine Startup-Logik. Bei einem kommt man dann mal irgendwann durch und dann kann man das Ganze dann irgendwie für einen Millionenbetrag oder zig Millionen verkaufen. Könnte sich das dann halt auch lohnen. Und dann ist halt die Frage, in welche Hände das dann im Zweifelsfall fällt. Ob man da jetzt irgendwie eine gute und eine böse Seite ausmachen kann, würde ich da gar nicht mal sagen, sondern das ist dann halt eigentlich nur noch so die Wahl zwischen Pest und Cholera, wer das dann irgendwie in die Hände bekommt, sowas. Aber wie du es ja dann beschrieben hast, zum Glück hat es einen Zufallsfund gegeben, dass Andres Freund, also dieser Microsoft-Entwickler, der an Postgres arbeitet, an einem Datenbanksystem, der wollte ein paar Performance-Messungen machen bei seinem Postgres-System und hat deswegen diverse Komponenten im System abgeschaltet, damit die ihm nicht dazwischen funken bei seinen Geschwindigkeitsmessungen. Und hat er dann festgestellt, dass sein SSH-Server irgendwie erstaunlich lange für bestimmte Sachen braucht, irgendwie erstaunlich langsam ist. Und mit erstaunlich langsam meinen wir dann irgendwie sowas wie 0,8 Sekunden statt 0,3. Und hat dann damit den richtigen Faden in der Hand gehabt, damit dann das ganze Kartenhaus in sich dann zusammengefallen ist, als er dann dran gezogen hat. Also ein absolut wilder Zufall und das eben rechtzeitig, bevor diese neue Version von XZ irgendwie weite Verbreitung gefunden hat. Die Historie geht dann hier immer noch weiter, bis hin zu, dass am 20. März, also nur eine Woche vor der Veröffentlichung, noch Leslie Collin offenbar völlig sich dessen unbewusst war, was vorgeht, hat auf die Linux-Kernel-Mailingliste einen Patch geschickt, denn natürlich ist diese XZ-Kompression auch im Kernel selber drin, für Kompression, zum Beispiel für das Entpacken von Kernel-Images beim Start des Systems. Und noch da hat er Giatan als Maintainer mit hinzugefügt für diesen XZ-Code, der im Kernel drin steckt. Hatte offenbar immer noch nichts Böses dabei gedacht. Dann eben am 28. März diesen Jahres wurde das dann von Andres Freund gefunden, wurde an Debian gemeldet. dann innerhalb von einem Tag ging dann das Announcement los und ja, der große Aufschrei quasi ging durch die Welt zu einem Zeitpunkt, als Lassie Collin gerade tatsächlich im Urlaub war. So passiert das dann auch manchmal.
Genau, also es ist auf jeden Fall eine interessante Story und ich habe da auch ganz paar Stunden mit verbracht, mich da insgesamt mal mit auseinanderzusetzen und mir das mal durchzulesen. Und also mir hat es auch schon ganz schön die Luft weggenommen, weil das ist, man könnte einen Film von draus drehen, was dort abging. Und es ist auch sicher, dass da in irgendeiner Form, also irgendwelche Geheimdienste mit drin spielen. Und es lässt dann auch einen Schauer über den Rücken laufen, weil man weiß nie, in welchen Bibliotheken sowas noch drin ist. Also, wenn man mal so guckt, also ich weiß nicht, wie viele Bibliotheken bei euch installiert sind in eurem System. Und man muss halt dann doch irgendwie die Maintainer ganz schön vertrauen, in Anführungsstrichen.
Ja. Ich gucke hier gerade mal nebenbei, also ich habe 1674 Pakete installiert und grob überschlagen, 500 davon heißen Lib. Die Menge von Code, der man vertrauen muss, ist ja unüberschaubar. Zumindest für eine einzelne Person ist es definitiv unüberschaubar und für die Softwaregemeinde als Ganzes, naja, offenkundig auch, denn diese ganzen Lücken in LibXZ, beziehungsweise diese Schwachstelle wurde eben nicht gefunden. Natürlich jetzt, wo halt die ganze Welt draufschaut, ist wahrscheinlich LibXZ eines der Stücke bestgelesenen Code der Welt oder meistgelesenen Code, den es auf der Welt so gibt. Und es kann sein, dass eventuell noch weitere Dinge zum Vorschein kommen. Aber natürlich wäre jetzt die Frage, machen wir das jetzt mit dem ganzen anderen Kram auch? Und wissen wir im Zweifelsfall, wonach wir gucken müssen und so weiter? Das ist eine schwierige Sache. Auf die genauen technischen Umsetzungen würde ich dann später nochmal eingehen. Auf diese Frage, wie tatsächlich dieser Backdoor zustande gekommen ist. Das ist ja der dritte Abschnitt, den ich hier definiert habe. Ich war ja eben gerade eher bei diesen Aspekten von was Open Source Maintenance eigentlich heißt, was das für psychologische, soziologische Folgen hat. Wir hatten eben schon gesehen, dass ja eigentlich Benutzer keinen Anspruch haben gegenüber einem Open Source Entwickler, sondern der stellt halt einfach seine Arbeit zur Verfügung und dann können halt die Benutzer damit machen, was sie wollen, aber daraus entwächst kein Anspruch auf eine Art und Weise, wie das jetzt wäre, wenn ich zum Beispiel einen Supportvertrag abgeschlossen hätte und dafür Geld bezahlen würde, wie das im Firmenumfeld der Fall ist. Wenn ich irgendwie Kunde bei Microsoft bin und dort zum Beispiel Windows oder Exchange-Lizenzen oder was nicht alles beziehe, dann ist dann eventuell auch irgendwie ein Support-Anspruch mit drinne, dass dementsprechend auch Microsoft mir Sicherheitsupdates liefert und so weiter. Das ist halt irgendwie dadurch zu begründen, dass da Geld fließt. Und ich meine, das wäre jetzt noch die nächste Diskussion, ob das auch alles in adäquater Weise passiert, gerade so was Support angeht. Aber bei Open Source gibt es sowas grundsätzlich erstmal gar nicht, sondern diese Software steht einfach frei im Internet, man kann die sich nehmen und ja, dann kann man damit tun, was man will, aber man hat keinen Anspruch gegenüber irgendjemand anderem, außer wenn man jetzt jemanden dafür engagiert, an dieser Software weiterzuarbeiten. Aber trotzdem, dadurch, wie Menschen halt funktionieren, wenn man sieht, dass die eigene Software von anderen Leuten verwendet wird, dann fühlt man bis zu einem gewissen Grade eben eine Verantwortung dafür, dass diese Software auch bestimmten Anforderungen genügt. Und gerade sowas wie Sicherheit und sowas ist natürlich auch eine wichtige Anforderung. Die möchte man nicht einfach so ignorieren und sagen, ja, dann soll halt irgendwie den Nutzern das irgendwie alles kaputt gehen, wenn die meinen Kram verwenden. Das ist, glaube ich, ein Anspruch, den kein Programmierer dieser Welt irgendwie hat. Und das kann man eben ausnutzen, wenn man ein bösartiger Akteur ist oder wenn man einfach nur ein Nutzer ist, der glaubt, dass sich die Welt um ihn dreht und dass alle nach seiner Pfeife zu tanzen haben. Und davon gibt es leider ja allgemein relativ viele Leute auf dieser Welt. Was ich auch noch gesehen hatte, ist, dass er diese Drohkulisse sich ja auch in dem Fall nicht nur auf den LibXZ-Maintainer bezogen hat, also auf Lassie Collin in dem Fall, sondern auch um alle möglichen anderen Leute, die so in dem Fahrwasser irgendwo sind. Die erste Instanz natürlich sind Downstream, also die Leute, die diese Linux-Distribution machen. Denn wie gesagt, nur weil Lassie Collin eine neue LibXZ-Version rausbringt, heißt das noch nicht, dass die bei irgendeinem Nutzer auf dem Gerät ankommt. Da wird es irgendwie ein paar hundert interessierte Leute geben, die sich die vielleicht sofort selber installieren. Aber wie sie dann tatsächlich zu den Benutzern kommt, ist durch die Distributionspaketierer. Also wenn man halt zum Beispiel, wie ich hier, Arch Linux verwendet, dann gibt es eben das entsprechende Personal, die entsprechenden Leute, die bei Arch Linux mithelfen, in dem Fall auch ehrenamtlich. Und die dann entweder selber eine Benachrichtigung bekommen oder von ihren Nutzern benachrichtigt werden, dass es eine neue XZ-Version gibt und dann sich entscheiden können, ob sie dieses Update in die Distribution einbringen, sodass es dann alle Nutzer erhalten. Und hier in dem, ich habe hier zum Beispiel verlinkt einen entsprechenden Thread bei Debian im Bug-Tracking-System, wo es darum geht, auf 5.6 zu updaten, natürlich von unserem guten Freund Hans Jansen, also einer von, wie gesagt, den bekannten Sockenpuppen, der hier meint, hier gibt es ein neues XZ-Paket, das soll doch bitte rein und dann kommen dann gleich Kommentare unten, dass es doch hier gemacht werden soll und so weiter. Hier kommen auch Leute an von Debian, zum Beispiel Thorsten Glaser, der so skeptisch ist, dass warum denn dieser Hans Janssen hier einfach so aus dem Nichts kommt und irgendwie ganze Software-Updates irgendwie beisteuern will und sowas. Und dass es eigentlich nicht der Prozess ist, sondern eigentlich sollen das die Debian-Maintainer selber machen. Und ja, also so geht das dann hier hin und her.
Na, leider lernen wir ja hier, dass es berechtigt war.
Ja.
Dass Prozesse halt wichtig sind. Also, und dadurch die Prozesse werden halt Trust gebaut, also Vertrauen. Und ich glaube, da müssen wir vielleicht auch wieder hin und dort in irgendeiner Form Prozesse uns an Prozessen festhalten.
Ja, aber das ist natürlich eine interessante Frage, weil wir haben ja jetzt gerade von einem Zeitraum irgendwie, dass dieser Jiatan auftaucht im Oktober 2021 und das ist jetzt, naja, 2,5 Jahre später. Ich persönlich denke schon, dass es auch möglich ist, mit der gleichen Geduld eine reelle Person irgendwo in so einem Prozess aufzubauen. Das ist in dem Fall auch fishy, weil das eben alles Sockenpuppen sind. Und hier in der Timeline steht ja auch drin, dass jemandem aufgefallen ist, dass diese E-Mail-Adressen sonst nirgendwo im ganzen Internet auftauchen. Nicht mal irgendwie bei Datenreichtümern oder sonstigen Dingen. Also nirgendwo sonst gibt es diese E-Mail-Adressen. Und klar ist das verdächtig. Aber das ist natürlich was die entsprechenden Akteure jetzt wahrscheinlich sehr schnell lernen können. Ne? Und mit dem gleichen Zeitaufwand jemanden realistischen in so einer Community aufzubauen, scheint mir durchaus möglich.
Genau, also wir lernen daraus auf jeden Fall, wenn man irgendwie so eine Maintainerschaft erlangen möchte als bösartiger Akteur, da muss man auch dran denken, ein Netflix-Konto aufzumachen und noch irgendwie 100 andere Konten, damit man dann in allen möglichen Datenleaks mit drin ist und dadurch Legitimität gewinnt. Also ja.
Na, ich würde dir da widersprechen, weil als Maintainer solltest du ja ein Unix-Guru sein. Und das Netflix-Konto bringt dir da nichts. Du wirst halt auch schon irgendwie bewiesen haben, dass du schon mal mit sowas zu tun hattest. Also wenn du so jemand aufbauen willst, dann musst du das wahrscheinlich erstens über 10 Jahre machen und zweitens auch in irgendeiner Form mit, ich sag mal, mit einem GitHub-Account kommen und nie mit einem Netflix-Account. Und in dem GitHub-Account muss auch was Sinnvolles drinstehen. Also,
nee, ich meinte das ja in dem Sinne, dass halt in diesem Zuge, wie gesagt, wie Timeless das sagte, festgestellt wurde, diese Person hat ja nicht mal in irgendwelchen Datenlecks drin, wie das halt mit jeder normalen menschlichen Person heutzutage der Fall wäre. Wir haben alle 300 Konten bei irgendwelchen Internet-Shops und was nicht alles und sind deswegen in solchen Datenlecks überall schon bekannt. Also ich meine, man kann dann halt zu Have I Been Pwned gehen und kann irgendeine E-Mail-Adresse eines Open-Source-Maintainers eingeben. Die wird wahrscheinlich in 10, 20, 30 Datenlecks drin sein. Das war eben dieser Gedanke, eventuell, dass man sagen könnte man darüber Legitimität herstellen. Aber das ist halt so eine Sache von, das wird vielleicht jetzt einmal funktioniert haben oder beziehungsweise auch nur rückblickend funktioniert haben. Und beim nächsten Mal sind die Angreifer dann schlauer als das und werden, wie gesagt, diese Sache vielleicht einfach schon umgehen. Weil wenn man so eine Sache macht, die offenbar über Jahre lang geplant war, dann hat man auch die 10 Euro im Monat für ein Netflix-Konto noch, damit das dann plausibel aussieht.
Aber es ist ja letztlich inhaltlich aufgefallen, also völlig unabhängig von der Person sozusagen. Von daher, keine Ahnung. Ja.
Ich weiß auch nicht, ob ich mich jetzt so darüber freuen kann, dass es bei Debian halt, wie wir es gerade meinten, wie die Maintainer, die dort eben sind, dagegen Pushback hatten. Weil im Zweifelsfall ist das dann halt noch die Lehre, okay, wir brauchen jetzt ab sofort nicht nur unseren Undercover-Typen bei libxz oder bei welcher Bibliothek auch immer, sondern noch bei den entsprechenden Distributionen. Und wenn man dann irgendwie das dadurch schafft, dass die eine Distribution irgendwie vielleicht nicht so genau raufguckt und das dann merged, dann denken dann vielleicht die anderen Distributionen, dann wird das schon stimmen, was da passiert, wenn Debian das schon gemacht hat oder Fedora oder wer auch immer.
Naja, jetzt kommst du aber schon auch so ein bisschen in eine Verschwörungssache rein, weil je mehr Leute in so einer Verschwörung drin sind, desto komplexer wird es und versuch sowas mal mit mehr als 2 Leuten zu machen. Also
es müssen nicht 2 Leute sein, das kann auch die eine dieselbe Person sein.
Ja. Nur
mit anderen Namen.
Naja, aber dann kommst du halt auf diese Probleme. Das, warte mal, der taucht ja hier schon auf. Also in irgendeiner Form, du kannst ja dir diese kannst ja nie 10 verschiedene Personas aufbauen, die in 10 verschiedenen Sachen dann professionell drinstecken. Also das ist schon viel Aufwand und die Frage ist, was du damit natürlich zum Schluss erreichen willst. Prinzipiell möchte ich da nochmal an diese Sache, ich kann jetzt nichts genau sagen, ich kann mich erinnern, dass das schon gab vor 15 Jahren, glaube ich, war das FreeBSD oder NetBSD. Da gab es auch so ein, war das nicht sogar ein CIA-Hack oder NSA-Hack, wo auch irgend so ein Open-Source-Tool da malicious Code reingebastelt wurde, der dann auch erst Jahre später aufgefallen ist. Also prinzipiell ist natürlich, wenn wir von Security by Obscurity reden, nie gesagt, dass das dort nie ist, aber dadurch, dass es hier auftaucht und dass wir jetzt hier Beispiel haben, dass es da ist, das muss nicht bedeuten, dass es das in anderen Paketen nicht gibt und dass es das auch in den Obscurity-Paketen nicht gibt. Aber durch dieses Obscurity-Ding hat man natürlich dann den Punkt, dass man die Leute eingrenzen kann, die darauf Zugriff haben. Und damit hat natürlich dann Obscurity wieder einen Vorteil.
Man kann natürlich sagen, dass libxz hier ein gutes Ziel war, weil es eben in SSH drin steckt. Und die Menge von Bibliotheken, die in libxz, die in SSH drin steckt, ist ja nun gar nicht so groß im Vergleich zu was auf dem gesamten System drauf ist. Also SSH macht zwar Datenkompression, aber es liest zum Beispiel keine Bilddateien ein, um jetzt auf das Beispiel vom Anfang zurückzukommen. Also wenn ich einen Angriff gegen SSH machen wollte, würde ich wohl nicht anfangen, libpng oder libjpeg auseinanderzunehmen oder da irgendwie eine Backdoor einzubauen oder sowas. Das wäre im Zweifelsfall wenig erfolgversprechend. Der Witz an der Sache ist ja noch, dass SSH an und für sich ja nicht mehr gegen libxz linkt, sondern das war ja nur über Umwege dadurch, dass libsystem.d reingepatcht wurde von Debian. Und das war dann auch noch so eine Sache, die ich beobachtet hatte. Im Fahrwasser dessen, wie gesagt, ging es eben nicht nur gegen die Debian-Maintainer, sondern dann gegen Hexenjagden los, quasi gegen alle Personen, die irgendwas mit libxz zu tun haben. Und systemd ist ja auch so eine Software, die wo Leute sehr geteilter Meinung drüber sind und auch sehr hitzige Debatten drüber geführt werden. Deswegen hatte ich hier auch verlinkt, libsystemd wurde bereits als Feind identifiziert. Das hier ist eine Referenz auf einen Thread von Lennart Pöttering, wo er so erzählt davon, dass er auch quasi wieder Fanpost bekommt. Also Lennart Pöttering ist der Maintainer und ursprüngliche Entwickler von systemd. Hat eben ja durch diese Designentscheidung, die er in der Software getroffen hat, relativ viel Mut und Unmut auf sich gezogen. Und da wurde halt behauptet, ja, dadurch, dass systemd halt so eine so ein kompliziertes Chaos ist, wurde dann eben dieser ganze Code mit in SSH reingeschleift, wo es dann wie Probleme gemacht hat. Und Lennart Pöttering stellt das hier in dem Thread richtig und meinte, nee, eigentlich hatten wir nie gesagt, dass Leute libsystemd verlinken sollen, wenn es nur darum geht, dass der SSH-Server sich oder ein anderer Server sich beim Start des Prozesses bei systemd melden kann, sondern das ist eigentlich nur ein winzig kleiner Teil von der ganzen Sache und das macht jetzt SSH einfach selber. Also dieser konkrete Winkel über libxz irgendwie in SSH ranzukommen, der ist jetzt durch diese Enthüllung für immer gelöst oder zumindest hoffen wir für immer, dadurch, dass die entsprechende Funktion, die Debian da reingepatcht hat, jetzt einfach in SSH selber drin ist von Anfang an. Da war eine Hexenjagd wieder losgegangen, zumindest von einigen Leuten. Ich hatte ja auch noch so eine andere Darstellung, so ein Thread bei Hacker News, also in einem IT-Forum, wo die ganze Sache relativ groß diskutiert wurde, wo hier verwiesen wurde auf eine XZ-Bibliothek in der Programmiersprache Go, die diese libxz verwendet, die in C geschrieben ist oder in C++, ich weiß es nicht, eins von beiden. Und da wurde so gesagt, hier ist doch auch so eine Änderung von jemand anderem, der das auf 5.6 geupgradet hat und das sieht doch auch schon relativ verdächtig aus, ist das nicht die nächste Sockenpuppe? Dann kommt dann halt die Antwort von derjenigen Person, die die Änderung gemacht hat, das ging gar nicht darum, ich habe einfach nur gesehen, da gibt es eine neue Version und ich möchte halt eigentlich gerne Updates installieren, deswegen habe ich da irgendwie dafür gesorgt, dass dort das Update gemacht wird, was ja auch eigentlich kein schlechter Impuls ist, davon reden wir die ganze Zeit, dass Leute Updates installieren sollen. Es kann natürlich immer mal sowas geben, dass dann auch mal etwas Schlechtes mit reinkommt, aber im Großen und Ganzen, wenn man deswegen keine Updates installiert, dann hat man halt auf jeden Fall die Sicherheit, dass das System voller bekannter Sicherheitslücken ist. Also eigentlich kein schlechter Impuls und hier ist dann auch verlinkt, das kann man sich dann mal gerne durchlesen, die parallel quasi im selben Thread auf der anderen Seite stattfindende Hexenjagd, wo dann Leute sagen, aha, und dieser Entwickler, der hier, der schon selber gesagt hat, dass es ihm gar nicht darum ging und das auch irgendwie einigermaßen glaubhaft gemacht hat. Der arbeitet ja bei OnePassword und deswegen ist jetzt OnePassword schlecht, weil wir ja schon festgelegt haben, dass das die Hexe ist. Deswegen werden wir jetzt alle unsere Konten löschen gehen und so weiter. Oder dann behauptet jemand anders, nee, also der ist ja schon irgendwie richtig, aber vielleicht wurde ja sein GitHub-Account irgendwie von einem Angreifer übernommen und das war ja quasi, und so bauen sich dann diese Verschwörungsmythen eben genau auf. Also genau diese Aspekte kommen da wieder rein.
Das ist natürlich der Moment, wo einfach Aluhüte und Trolle sich begegnen und dann wird's richtig geil.
Ja, und du weißt nicht, wer ist.
Also ich glaube, dass das Ideale dort, das ist jetzt ein Thema für Sozialwissenschaftler, weil das muss man einfach mal an die übergeben. Weil ich glaube, gerade dieses Ganze, was du gerade beschrieben hast, das ist ja nur alles irgendwelches Gerammel. Und das muss man wirklich, glaube ich, als Sozialwissenschaftler und so die ganze Gruppendynamik sich mal angucken. Also ich kann mir vorstellen, dass da die Upstart-Leute wieder hochkommen und sagen, ah, es ist doch noch nie vorbei, wir probieren es nochmal oder sowas. Also so nach dem Motto, ob man da wieder reinkommen oder sowas. Aber das ist halt wahnsinnig krass, wie dort die sozialen Gruppenstrategien und Sachen so arbeiten. Also echt interessant. So tief hatte ich mich jetzt da auch noch nie reingenördet.
Also ich glaube, du musst dir um Upstart selber keine Gedanken machen. Der letzte Release von Upstart war am 4. September 2014.
Ja, es war jetzt bloß so ein Beispiel. Es gab ja auch noch, was weiß ich, Init oder was weiß ich. Also,
ja, ja, also ich, das habe ich auch schon ja gesehen, dass irgendwie Leute sich dafür auf die Schulter klopfen und sagen, ja, zum Glück habe ich Runit und nicht Systemd verwendet und komplett am Problem vor die diskutiert oder ja, zumindest ziemlich weit. Ich habe mich jetzt gefragt, was jetzt Lösungsansätze sind an der Stelle und mir fällt leider nicht sehr viel ein, weil wir sind nun mal Techniker, wie gesagt, wie du es gerade schon sagtest, müssten eigentlich jetzt Soziologen ausdiskutieren und ich bin ja auch immer ein bisschen zurückhaltend, technische Lösungen für menschliche Probleme zu machen. Das führt dann meistens zu nichts Gutes oder zumindest daran, dass man ein Problem vorbei entwickelt. Was ich hier so als eine Sache vielleicht referenzieren kann, ist dieser Sovereign Tech Fund. Also diese Idee allgemein, dass man diese ganze Software, die in einem öffentlichen Interesse ist im weitesten Sinne. Und das ist bei libxz definitiv der Fall. Da baut, wie man sehen kann, eben die Sicherheit von Linux-Systemen und damit quasi von einem weiten Teil des Internets eben darauf auf, dass diese Software keine Sicherheitslücken oder Hintertüren und so weiter enthält. Und das sollte man in irgendeiner Form als öffentliche Aufgabe angehen. Das ist, was dieser Sovereign Tech Fund macht. Der wird unter anderem von der Bundesregierung finanziert, vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Und stellt Gelder bereit für Open Source Maintenance, also halt für die Leute, die das sowieso schon machen oder halt um Personal zu finanzieren, die damit reingehen und die dann einen dementsprechenden Track Record haben. Denn naja, das ist halt im Zweifelsfall immer ein Zeichen von Vertrauen, wenn es mir eine vertrauenswürdige Institution dranhängt. Wenn jetzt irgend so eine Gmail-Adresse ankommt und schickt einen Patch, dann hat das halt im Zweifelsfall eine geringere Gravitas, als wenn das jemand hat, der von seiner Behörde kommt. Ich meine, man hat da natürlich sofort auch eine Skepsis gegenüber Behörden. Ich habe ja eben schon die NSA erwähnt und derartige Drei-Buchstaben-Behörden, Geheimdienste, Nachrichtendienste und so weiter. Und diese NSA ist ja bekanntermaßen immer in so einer Doppelrolle, dass sie einerseits irgendwie die IT-Systeme für Amerikaner sicher machen, aber gleichzeitig dann quasi, das ist, was das die linke Gebäudehälfte macht und die rechte Gebäudehälfte ist damit beschäftigt, Hintertüren einzubauen, damit die NSA selber wieder reinkommt und eben Spionage betreiben kann, wie das auch ihr Beruf ist. Also kann man das natürlich auch mal skeptisch sehen, aber zumindest würde man dann wissen, dass es irgendwie eine Person da dran steckt, die man nämlich vielleicht auch schon mal, die man vielleicht mal irgendwo vorfinden kann und eben halt nicht nur so eine Gmail-Adresse. Und es wäre dann auch wahrscheinlich irgendwie schwerer darzustellen, dass jetzt irgendwie diese 10 Personen, die da schreiben, tatsächlich nicht auch tatsächlich 10 Personen sind und nicht nur eine Person, die 10 Tastaturen bedient.
Aber ich glaube schon, dass du in gewisser Hinsicht dort recht hast und ich das auch nochmal unterstreichen will. Wenn man einfach mehr Geld in dieses ganze Open-Source-Finanzierungssystem steckt und ich rede hier nicht von ein paar Millionen, sondern das müssen wahrscheinlich eher in die Hunderte von Millionen sein und dort in irgendeiner Form auch Incentives baut, dass da ein bisschen, ich sag jetzt mal, Kapitalismus drin ist und eben nicht diese ganzen, ja, ich bin ja bloß so ein Maintainer und mir geht's gerade mal nicht so gut, ich will das Projekt übergeben, weil man hat ja schon von Biden gesehen, dass er eigentlich da raus wollte und wahrscheinlich immer noch will und sich jetzt eher sagt, scheiße, jetzt muss ich das noch weitermachen, weil dem GA10, dem wird ja niemand weiter vertrauen und dass man das halt noch ein bisschen auf professionellere Beine stellt und da auch irgendwie Strukturen dahinter gibt, Firmen dahinter stellt, die im Zweifelsfall auch haftbar sind und so weiter und so fort. Ich denke, das ist eine Mitigation. Natürlich kann auch die Firma da Scheiße einbauen und natürlich kann dann auch irgendeine Regierung kommen und sagen, ich mache mal ein Gesetz, wo drin steht, dass sowas jetzt eingebaut werden muss. Natürlich können wir uns in dem Moment dann diese ganze Code-Obfuscation sparen, die dann hier noch in deinem Teil 3 dann sicher berichtet wird. Aber auf jeden Fall denke ich, dass wir damit schon mal noch ein bisschen in Richtung einer Verbesserung hingehen, dass wir das, was du ja hier im nächsten Teil dann anmachst mit diesem Symbolbild, mit diesem XKCD, was wir da darstellen, dass du halt diese ganzen extrem wichtigen kleinen Softwareprojekte hast. Also ich, so 7-Tipp oder sowas, das ist ja auch sowas. So winzige Projekte, die eigentlich keine Finanzierung haben und keiner weiß, wer genau so richtig das macht und das. Wie stellt man den Trust dar? Und in unserer Gesellschaft ist halt Geld auch Trust und das Geld muss dann halt auch von außerhalb von der Gesellschaft kommen, weil es sind halt gesellschaftliche Dinge, die damit für unseren aller Vorteil gebaut werden zum Schluss. Also wir tun alle vom Linux-Kernel profitieren.
Ich gebe dir schon recht, es wäre schon sinnvoll, da irgendwie mehr Mittel reinzubekommen in diese ganze Sache. Das Problem ist, wie verwaltest du denn diese Mittel? Und ruckzuck hast du halt wieder staatliche Akteure da auf der Matte stehen, weil alle sagen, ja, das ist irgendwie im Allgemeininteresse, da muss quasi irgendwie eine übergeordnete Stelle geschaffen werden und dann ist man ganz schnell da wieder dabei, dass das von irgendwelchen öffentlichen Stellen verwaltet wird. Ich habe da heute auch so ein bisschen drüber nachgedacht und also die einzige Lösung wäre ja irgendwie... Nein, ich will nicht sagen, es wäre die einzige Lösung. Aber so was Denkbares wäre ja, das in irgendeine Art Gemeinwohlwirtschaft einzupacken. Ne? das, was an Libraries und sowas von irgendwelchen Unternehmen mittlerweile hergestellt wird, das ist ja wirklich viel. Ne? Auch große Tech-Unternehmen schreiben ja sehr viel an solchen Libraries und an allen möglichen Schnittstellen rum. Und wenn die dafür einfach ein bisschen mehr Incentive bekämen, so wie du sagst, das wäre natürlich toll. Ne?
Ja, die großen Tech-Firmen natürlich nicht, aber also ich vertraue da wahrscheinlich, und das ist vielleicht auch ein Takeaway, man kann schon so einer Lib, die von Google maintained wird, mehr vertrauen als der von irgend so einem Mann. Weil ich glaube, bei Google kommst du nie so einfach in so einen Prozess rein. Da gibt es dann halt Kindjaten, der mal einfach das Projekt übernimmt und da irgendeine Backdoor reinhaut. Da läuft das schon anders. Also entweder kommt die direkt von Google, oder du musst dich halt dann bei Google einschleichen, und ich weiß auch gar nicht, ob das so einfach ist, weil die haben ja Qualitätskontrollen.
Doch, das geht relativ einfach mit einem Durchsuchungsbeschluss und einer Gag-Order.
Genau, das ist halt das Problem. Ich meine, wenn das halt nicht passiert, ich meine, ich muss ja kein Freund von Google sein, aber zumindest, wenn ich es mit einem kapitalistischen Unternehmen zu tun habe, dann habe ich eine relativ klare Einheitsstruktur, die wollen Geld machen und fertig. Wenn halt Geld machen dadurch zu erreichen geht, dass sie irgendwie Softwarekomponenten bauen, mit denen ihr System stabil läuft, dann sind quasi ihre Anreize auf meiner Seite, sind an meinen Anreizen ausgerichtet. Wenn das halt irgendwie darin besteht, irgendwie mir möglichst viele Daten aus dem System rauszuschaufeln und irgendwie gewinnbringend einzusetzen, wie das dann bei sowas wie dem Chrome-Browser der Fall ist, dann sind die Anreize eher entgegengesetzt. Aber natürlich ist dann genau in dem Moment, wo die Polizei-Raid mit dem Durchsuchungsbeschluss vor der Tür steht, hört dann der ganze Spaß natürlich auf an der Stelle. Und dann kann man halt auch noch fragen, in welcher Jurisdiktion die Software gebaut wird, die man irgendwie verwendet, und ob das jetzt einen so ruhig schlafen lässt, wenn das selbst nicht mal, wenn das irgendwie USA ist, sondern dann wie Europa oder sowas. Das sind dann auch noch 28 Staaten mit verschiedenen Rechtssystemen und so.
Ich meine, für sowas gab es auch Mitigation, da gab es dann halt Canaries und sowas. Also wir müssen mit dem leben, was wir haben. Wir müssen da, glaube ich, nichts Neues erfinden. Aber wir wollen ja so ein bisschen auch darüber reden, wie man die Probleme löst. Und wie gesagt, ich denke wirklich ein bisschen Funding, und ich denke auch, Timeless, ich bin da absolut auf deiner Seite, ich bin so ein Fan von Gemeinwohlwirtschaft. Aber warum? Also wir haben doch den Sovereign Trash Fund. Gib dem doch einfach mal einen dreistelligen Millionenbetrag statt irgendwie. Wie viel haben die? 1 Million oder 2 Millionen? Also gib dem doch einfach mal die Mittel, dass die vernünftige Projekte auch mal finanzieren können. Und gib denen einfach noch 10 mehr Leute, die das auch ein bisschen mitverwalten. Ich denke, das hilft doch schon, wenn wir die Sachen, die wir haben, einfach auch vernünftig ausstatten und das nicht bloß als Feigenblatt benutzen. Ich glaube, das ist schon eine kleinere Mitigation und eine kleinere Sache, um solche Sachen teilweise auch zu vermeiden.
Wir haben jetzt schon so ein bisschen dieses ganze Thema Software-Lieferkette angesprochen, und das würde ich jetzt hier nochmal explizieren, denn das ist dieser zweite große Punkt, den ich auf der Liste habe. Nachdem wir die soziologischen Aspekte hier quasi schon hatten, gehen wir jetzt ja so ein bisschen in die ökonomischen Aspekte rein. Denn es ist ja, wie wir es jetzt schon beschrieben haben und was jetzt, was Mulch in dem ansprach, dieses Symbolbild, das ich verlinkt habe, XKCD Nummer 2347, wo man hier so sieht, ein Bauklötzchenturm, der beschriftet ist mit alle moderne digitale Infrastruktur, und dann sieht man hier auf der Art und Weise, wie diese Bauklötzchen aufgestapelt sind, dieses ein winziges kleines Teil ganz unten rechts, was den gesamten riesigen Berg da hochhält. Das ist beschriftet mit einem Projekt, das irgendeine zufällige Person aus Nebraska seit 2003 ohne irgendwelchen Dank betreut. Und das passt natürlich super, weil wir hatten ja hier eben 2005, glaube ich, als Startdatum für diese LibXZ. Also ich weiß jetzt nicht, ob Lassie Collin aus Nebraska kommt, aber das vielleicht ist da noch mehr Parallele, als wir dachten. Das ist eben genau diese Situation. Und ich glaube, hier war auch noch, hier genau, wenn man hier über das Bild noch rüberhovert, kommt noch so der Alttext. Irgendwann wird Image Magic tatsächlich kaputt gehen und wir werden lange Zeit brauchen, um aus den Trümmern Zivilisationen wieder neu zu errichten. So als Beispiel dafür halt, wie einzelne Softwarebibliotheken so derart fundamental sind für ja dann richtig teure Konzerne, auf die dann drauf aufgebaut sind. Ich glaube auch irgendwann mal, hatte ich das bei Fefes Blog mal immer gelesen, irgendwo hatte ich mal so eine Sache gelesen, wo jemand bei YouTube irgendwie innen drin reingeguckt hat und dachte so, oh, jetzt werde ich mal sehen, was die für krasse Videosoftware und sowas alles gebaut haben. Stellt sich raus, die mal verwenden auch nur FFmpeg zum Umcodieren. Also halt eine freie Softwarebibliothek, die eben alle Videoformate dieses Planeten irgendwie beherrscht. Und ja, darauf baut halt quasi einmal die komplette Welt in irgendeiner Form auf, wenn es darum geht, Videos zu arbeiten. Und das ist ja nun heutzutage eine wichtige Anforderung, die fast jeder hat, bis hin zu KI. Wie stellt man eben sicher, dass diese Projekte irgendwie finanziert sind? Ich habe ja auch in dem Zusammenhang, ja, quasi mit dieser Frage, wie kann ich überhaupt vertrauen, wenn ich halt so eine riesige Lieferkette habe, voll mit Halbzeug? Wie kann ich jetzt eigentlich vertrauen, dass da nicht irgendwo Schwachstellen und so weiter drin sind? Da habe ich hier nochmal das klassische Paper dazu verlinkt. Sobald man Vertrauen sagt in der IT, wird natürlich verlinkt auf Reflections on Trusting Trust. Das ist eine ja eigentlich eine Rede oder so eine quasi eine Festvorlesung, die Ken Thompson gegeben hat, einer der ursprünglichen Entwickler von Unix, der Ende der 70er Jahre so ein Beispiel demonstriert hat in Teil dieser Festvorlesung. Was ist eigentlich, wenn ich eine Schwachstelle oder so eine Hintertür in einen Compiler einbaue, also ein Programm, was Programmcode in Programmdateien übersetzt? Wenn ich dazu eine Schwachstelle drin habe, die könnte sich ja einfach weiter verbreiten, dadurch, dass eben Programme nur mit einem Compiler erzeugt werden können. Wenn der Compiler infiziert ist, kann er auch alle Programme, die er baut, infizieren und so kann sich das dann weiter verbreiten. Das kann man natürlich genauso gut auch auf eine Komprimierungsbibliothek wie XZ ausdehnen. Wenn jetzt alle Software dieser Welt irgendwie als XZ-Archive durch die Gegend geschoben wird, kann halt eine Backdoor in dem Dekomprimierer sich halt einfach weiter verbreiten und auch wieder die ausgepackten Quellcode-Dateien, die den infizieren, die dann wieder als nächstes kompiliert werden. Und wie findet man sowas? Ne? Das ist eine Frage, die man sich mal klar machen sollte, die dann auch zu produktiver Forschung in dem ganzen Gebiet geführt hat, zum Beispiel auch zu diesem Thema Reproducible Builds, was wir schon mal beschrieben hatten. Selbst wenn ein Rechner, wenn der Compiler auf einem Rechner infiziert sein sollte, das dann von anderen eventuell festgestellt werden kann, sofern die dann halt versuchen, diese kompilierten Ergebnisse zu reproduzieren und das dann zweifelsfrei eben nicht können, weil sie die Schwachstelle nicht enthalten. So etwas wäre eine Sache, die man da als Gegenangriff ins Feld führen kann. Das ist auf jeden Fall so ein Meilenstein der Programmiertheorie, der da wieder reinspielt. Ja, so allgemeiner gefragt eben die Frage, wer überprüft denn all den Code, den man verwendet, auf Schwachstellen? Und ja, wieder keiner, weil wie auch. Ich kann ja mal gucken. Ich nehme einfach mal eins von den Projekten, was ich auf Arbeit maintaine. Das ist eine Container Image Registry. Also ja, ein relativ kleines Projekt, relativ dazu, was wir so auf Arbeit haben, geht darum, dass man eben Programmabilder, also so ja quasi auch Programmarchive, abspeichern kann, damit die dann auf Server ausgerollt und zum Einsatz gebracht werden können. Das kümmert sich eigentlich nur darum, halt irgendwie solche Programmarchive entgegenzunehmen, mal zu gucken, dass die irgendwie sauber formatiert sind und so weiter, dass die entsprechende Person, die das hochlädt, auch die Berechtigung dazu hat. Das ist eine relativ kleine Sache, irgendwie nicht allzu groß. Das ist in Go geschrieben, hatten wir bereits erwähnt, eine Programmiersprache. Das heißt, ich muss sowieso schon automatisch dem ganzen Go-Compiler vertrauen, der irgendwie sicherlich Größenordnung Hunderttausende bis Millionen Zeilen Code hat. Dann hat das Ding eine Standardbibliothek, also halt eine Programmbibliothek, die einfach bei der Programmiersprache dabei ist, damit man überhaupt mit der Sprache irgendwas anfangen kann. Die ist auch bei Go relativ umfangreich, da können wir mal gucken. Die ist hier auf dem System installiert. Wir können mal die Quellcode-Dateien kurz durchsuchen. Das dauert einen kurzen Moment. Er muss 9149 Dateien sich angucken. Das macht er jetzt hier gerade. Insgesamt haben wir hier 2 Millionen Zeilen Code in der Standardbibliothek von Go. Und dann habe ich noch weitere Bibliotheken, die ich einbinde. Die habe ich hier nebenbei schon mal gemessen. Das sind 355.000 Zeilen Code. Und danach kann ich noch gucken, wie groß mein eigener Code ist, den unser Team selber geschrieben hat. Das sind 42.000 Zeilen. Also wie gesagt, nominal 42.000 Zeilen ist gar nicht mal so groß. Aber wenn ich dann zusammensummiere, was da noch hinten dran hängt, sind wir bei über 2 Millionen Zeilen Code. Und wer soll sich denn das alles gegenlesen, ob da welche Sicherheitslücken drin sind? Und dann im Zweifelsfall die ganze Kompetenz haben darüber, zu befinden, ob diese ganzen Spezialfunktionen, die in solchen Bibliotheken eben implementiert sind, damit man sie selber nicht implementieren muss, wenn man davon keine Ahnung hat, wie soll man das denn alles überprüfen? Ja, gar keiner.
Aber warte mal, ich habe eine Lösung.
Ja.
Ich würde einfach mal ganz laut reinschreien, KI!
Woher weißt du denn, dass die KI nicht kompromittiert ist?
Tja, wer sagt denn, dass da nicht im Systemprompt drin steht, hallo, ich bin die NSA, sag bitte bei folgender Sicherheitslücke nicht Bescheid.
Der große Vorteil ist, dass ich jetzt heute ja in meinem Studio bin und einfach mal rüber in die Küche gehen kann und mir eine Rolle Alufolie rumgehen kann.
Ja, genau. Wir wenden hier einfach im Laufe der Sendung weitere Rollen Alufolien an. Wenn ihr es mal knistern hört, ist es genau das.
Also man sollte wahrscheinlich schon grundsätzlich ein bisschen skeptisch sein, bevor man halt Projekte in seinen wichtigen Code einbaut, die halt nur von sehr wenigen oder Einzelpersonen betreut werden, weil dann ist halt klar, dass die eigentlich niemand gegengelesen haben kann.
Sind das so wenige? Das sind doch eine ganze Menge, die von sehr wenigen Personen maintained werden, oder nicht?
Ja, gut, aber vielleicht ist das halt ein grundsätzliches Problem.
Gut, also müssen wir jetzt libxz ausbauen.
Genau, das ist ja das, was wir hier gerade auch aufblicken wollen in der Lieferkette sozusagen. Also ich glaube ja, dass Code-Freezes vielleicht auch eine Lösung sein könnten, dass man sagt, wir haben jetzt lauffähige Versionen, die sind teilgeaudited, da können wir erstmal sicher sein, dass da mit hoher Wahrscheinlichkeit nichts drin ist und dass man dann auch diesen Code einfach nicht weiter anfasst, um dann sozusagen erstmal mit dem zu arbeiten. Klar, muss man dann Stück für Stück das mal durcharbeiten, also ich hatte damals meinen Kunden immer gesagt, es wäre doch so geil, wenn man jetzt einfach mal ein Jahr lang die nächsten Minor-Releases einfach nur rausbringt, wo wir sagen, wir machen nur Bugfixes und keine Feature-Requests mehr. Also einfach mal, wir verbieten den Menschen, neue Features einzubauen in Software.
Naja, das sage ich ja auch öfter mal so im Scherz. Wir stellen jetzt mal irgendwie so für ein paar Jahre als Gesellschaft so die Feature-Entwicklung ein und machen erstmal nur kaputte Dinge wieder heile. Aber das ist natürlich wiederum nicht praktikabel, weil dann schon die Frage losgeht, was heißt eigentlich irgendwie ein Problem zu beheben? Weil das könnte auch zum Beispiel ein Problem im grundsätzlichen Design sein. Und da musst du halt wieder alles umschmeißen, um das irgendwie zu beheben. Aber das will man eigentlich irgendwie auch angehen. Irgendwie so das Problem an der Wurzel packen muss man auch manchmal. Also wortwörtlich radikal sein. Aber dann, ja, das deswegen ist das natürlich auch nicht realistisch.
Na, leider hast du dann jetzt aber, ich will wieder auf unser XKCD verweisen, das Problem, dass du halt dort dann schon ganz schön ein paar Stützen bauen musst, damit der ganze obere Teil nie wegfliegt, wenn du jetzt zum Beispiel so ein winziges Projekt aus Nebraska mal auf neue Wurzeln aufsetzen willst und das ein bisschen robuster machen willst. Also da muss man dann schon ganz schöne Projekte drumherum bauen, die das dann abstützen, was oben drüber ist. Also das wird dann auch nie so einfach. Aber wie gesagt, um hier in der Lieferkette einfach zu bleiben, um in diesem Thema zu bleiben, ich denke schon, dass in irgendeiner Form Code Freezes und WOT, also Web of Trust, dort ein bisschen vielleicht mehr eingesetzt werden sollte.
Ich kann ja so ein bisschen die Innensicht beschreiben, wie das in der Wirtschaft abläuft. Ich meine, Mol, du bist ja immer nur alleine unterwegs. Du kennst halt die Sicht quasi bei den kleinen Unternehmern und Mittelständlern ja. Und sowas. Ich bin ja nun an einem Milliardenkonzern tätig und habe da so ein bisschen die Innensicht. Und ich glaube, da ist so ein Teil von der Diskussion eben, weil grundsätzlich haben wir ja jede Menge Konzerne, die absolut in der finanziellen Lage wären, eben diese ganze Maintainerschaft zu leisten. Wenn man einfach den XZ-Entwickler anstellen würde, dass der das halt einfach Vollzeit machen kann. Nichts anderes außer XZ besser machen und ihm dann irgendwie ein schönes Leben damit finanzieren und eine stabile Beschäftigung und sowas. Das ist ja für so einen Milliardenkonzern in der Bilanz buchstäblich ein Rundungsfehler. Und nun ist natürlich die Sache, das ist halt nicht nur mit libxz getan, das sind ein paar mehr Leute, die man dafür braucht. Die finanziellen Mittel sind ja grundsätzlich alle da. Was halt stattdessen passiert ist, dass sich diese Milliardenkonzerne einfach diese gemeinnützige Arbeit von unterbezahlten und untergewertschätzten Open-Source-Maintainern aneignen. Ich klinge jetzt fast wie Marx, aber naja, ne? Das ist ja, was es ist.
Und der Bart fehlt.
Genau, ne? Wenn ich jetzt als Entwickler darauf gucke und sage, ich habe halt jetzt nicht die Zeit, diese 2 Millionen Codezeilen selber zu lesen, an denen es hier mir dranhängt. Und ich sehe aber gut, zumindest irgendwie die Go-Standard-Library, die sieht irgendwie relativ gut aus, weil die wird von Google maintained. Wir haben ja schon gerade gesagt, was das für Probleme heißen könnte. Aber das heißt, da werden auf jeden Fall schon mal Leute für bezahlt, sich darum zu kümmern, weil Google halt einfach genau eben dieses eigene Interesse hat. Die schreiben selber Programme in Go und wollen, dass der Kram irgendwie läuft und irgendwie auch auf dem aktuellen Stand gehalten wird und auch weiterentwickelt wird und so. Aber diese ganzen Bibliotheken hier, die ich noch so brauche, wir könnten doch jetzt einfach die Maintainer irgendwie dafür ein bisschen bezahlen. Also dass wir halt zu den Leuten hingehen, die sich da sowieso schon drum kümmern, sagen, hey, wir machen hier meinen Cyril Tech Fund auf mit dem Geld der Firma, irgendwie hol mir dafür ein Budget von der Firma und dann vergebe ich halt mal 10.000 Euro im Monat oder sowas für die Bibliotheken, die mir wichtig sind. Und dann meinetwegen, wie für die mir sehr wichtig ist, 1.000 und für die daneben halt irgendwie 100, wenn die halt nur so eine Nebenfunktion erfüllt oder sowas und halt nur so nice to have ist oder was auch immer. Das Problem ist, dafür gibt es gar keinen Prozess. Also es gibt buchstäblich keine Möglichkeit dafür, irgendwie in der Firma hinzugehen und sowas zu machen, weil es gibt halt einen Prozess, Software einzukaufen. Also wenn die jetzt halt eine Lizenz verkaufen würden, die ich kaufen müsste, könnte ich halt zur Verkaufsabteilung gehen. Quatsch, nicht zur Verkaufsabteilung, zur Einkaufsabteilung. Und die würden als nächstes sagen, nee, das geht nicht, weil dieses Projekt da drüben hat keine Verkaufsabteilung, wo wir anrufen können. Sowas haben diese Open-Source-Projekte einfach nicht, weil die nichts verkaufen und dementsprechend gibt es einfach keinen Prozess, denen Geld zu geben. Und es gibt halt aus Konzernsicht keinen Anreiz, weil funktioniert ja alles. Ne? Stattdessen sehen wir, dass die Konzerne halt jetzt nach staatlicher Intervention schreien, also wie dieser Chef von der Hotelkette neulich.
Ich will hier nochmal kurz reingrätschen. Ich habe ja nun in meiner professionellen Karriere das schon erlebt. Natürlich gibt es das bei Open Source. Das sind diese Bausteine, die oben drauf sind. Aber die unteren Bausteine, die Libs und das ganze kleine Zeug, also ich will an GPG erinnern oder jetzt halt LibXZ oder wie gesagt, dieses ganze kleine Lib-Schratter, was da unten drunter ist, von dem kann man das so sagen. Aber ich habe zum Beispiel Projekte, die von Firmen verwaltet werden. Copano, Colab und so weiter und so fort. Also solche Sachen, die du im Unternehmensbereich benutzt.
Die dann Support verkaufen.
Genau, also die halt genau das als Verkaufsmodell haben. Die sagen, hier, es gibt eine CE, eine Community Edition, das ist unser Forum, kümmert euch. Und dann haben die halt 5 Leute 15 Euro pro Person und bis 200 Leute, was weiß ich, 10 Euro pro Person und danach Callers. Und ja, also das ist ja auch so wie Linux funktioniert. Ich meine, Shutterverse ist so reich geworden im Prinzip. Also man kann das nicht verallgemeinern, was du da gerade sagst.
Bevor Simon jetzt antwortet, merk dir mal, was du sagen willst, würde ich jetzt hier gerne kurz den Cut machen, weil die Zeit in der Radiofassung abgelaufen sein wird, so wie ich das jetzt hier schätze. Wir machen jetzt hier eine kurze Musikpause und dann folgt Simons Replik in der Podcast-Fassung. Wenn ihr im Radio hört, kommt bitte gerne rüber in den Podcast. Der wird definitiv schon raus sein zu dem Zeitpunkt, wo die Sendung im Radio läuft. Ihr findet das Ganze unter penteradio.de oder in allen gängigen Podcast-Apps außer Spotify unter dem Suchbegriff Penteradio. Und jetzt haben wir eine Musikpause mit Solastalgia von Jazaria. Hier ist immer noch das Penta-Radio. Vor der Pause hatte Mull das Geschäftsmodell angesprochen, bei dem Firmen eine Software entwickeln, die für normale Nutzer als Open Source zur Verfügung steht, finanziert durch Firmenkunden, die Supportträge und Zusatzfunktionen einkaufen.
Also das ist schon, dass das noch nicht so richtig etabliert ist, aber dass es grundsätzlich schon die Idee gibt, sowas zu etablieren, also im Prinzip so Mittelsmänner in Anführungszeichen, mit denen man als so Unternehmen interagieren könnte, um dann auch Geld an Projekte zu verteilen, wenn man der Meinung wäre, dass das eine gute Idee wäre.
Was meinst du damit jetzt? Also ich würde jetzt an sowas denken wie Linux Foundation oder Apache Software Foundation, die so ein Schirmherr-Infrastruktur quasi sind für viele kleine Projekte.
Genau, sowas gibt's in der Richtung. Dann gibt's ja etliche Projekte, die auch Naja, das ist vielleicht tatsächlich jetzt für so Konzerne schwieriger, aber die dann halt so auch eigene Vereine haben. Fällt mir jetzt zum Beispiel spontan Gianni ein.
Ja, der KDE e.V. zum Beispiel, ne?
Wie ist denn das bei Mozilla aus? Die sind doch auch irgend so ein e.V., oder?
Die sind eine Foundation und eine Corporation. Also die Foundation hat die ganzen Markenrechte und sowas und kann Spenden einwerben und die Corporation stellt die Entwickler an. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich mich damit groß auskenne. Es ist irgendwie so zweigeteilt und vielleicht kann einer der Zuhörer uns das irgendwie genauer erklären. Ich weiß, wir haben ja auch, ich kenne in Dresden mindestens eine Person, die bei Mozilla arbeitet. Also wenn ihr was dazu sagen könnt, gerne eine Mail an pentaradio@c3d2.de. Oder auch wenn ihr allgemein Vorschläge vielleicht habt, wie man das besser machen könnte oder Erfahrungen aus anderen Teilen der IT, ob es vielleicht noch schlimmer ist, als was wir hier beschrieben haben.
Ja, oder einfach wirklich so beim Start machen wir das mit einer Tax. Wir sagen, wir wollen jetzt Straßen bauen, dafür müssen die Autos eine Steuer bezahlen. Und man kann doch einfach auch sagen, dass dann die großen Firmen, diese Milliardenfirmen und alles, was dann die Ebene drunter ist, meineswegen auch noch, dass die alle eine Tax an die Kleinen bezahlen. Also ich meine...
Machen die ja eh total gerne schon.
Ja, genau. Also eigentlich sind die ja alle arm und zahlen sowieso keine Tax. Von daher, also...
Wir können ja dann Ausnahmen machen. Auf jeden Fall ist das vielleicht eine Lösung, also zumindest eine Lösung, aber ein Ansatz, dass man da sagt, na, dann gibt es halt für diese ganzen kleinen Projekte einfach, und da kann man auch nicht sagen, welche, weil ich glaube, so eine große Firma, die weiß auch gar nicht, welche von den Bibliotheken die benutzen. Also gerade, ich sag mal jetzt, Cyril, ich würde doch garantiert wetten, dass ihr irgendwas habt, was auf libxz aufbaut.
Ja, klar. Linux. Punkt. Es ist im Kernel drinne.
Genau. Und insofern, natürlich verdient ihr mit libxz auch Geld. Und dann kann man doch dann auch einfach sagen, was weiß ich, 0,001% von Gewinn geht an so einen Fonds, der halt sowas wie der souveräne Tech-Fonds ist oder sowas. Und damit hat man diese so eine Flat-Tax.
Moll, so einfach auflisten ist ja die Sache, ne? Weil jetzt bist du im nächsten Sache. Software-Lieferkette kann man ja auch formalisieren, da nennt sich das SBOM, also Software Bill of Materials. Bill of Material, im Deutschen würde man so Materialliste oder sowas sagen, also wenn man irgendwie einen Tisch bauen will, hat man vielleicht eine Bill of Material für Bretter und Stäbe und Schrauben und so weiter und so fort, also alle Teile, die man eben braucht, um das Ding zu bauen. Wenn man irgendwie ein Rechenzentrum bestücken würde, zum Beispiel wie so ein Rack voller Server bestellen würde, hätte man halt eine BOM, so eine Bill of Material, wo drin steht, die folgenden Server sind zu bestellen, das folgende Switch und folgende Kabel und was nicht alles und ein entsprechend passender Schrank. Genau, das kann eventuell auch noch dazu gehören. Und so ist das ja mit der S-Bomb dann eben auch so, beziehungsweise, ja, das macht man dann eher retrospektiv. Man hat halt seine Software gebaut und jetzt will man wissen, was ist eigentlich alles drin, so wie so eine Zutatenliste auf dem Fertiggericht, was da in dem Tiefkühlbeutel kommt. Kann man dann da gucken und dann steht da drin Zutaten, jetzt vielleicht nicht irgendwie Tomaten oder Zucker oder was nicht alles, sondern dann Zutaten libxz 5.4.2 und dann kann man sehen, puh, ist nicht die Version mit Backdoor, alles gut oder halt nicht. Und das ist, was eine S-Bomb ist, das ist ja so ein Thema, ich will nicht sagen Forschungsfelden, ja, das ist halt in der technischen Umsetzung, das passiert mittlerweile, dass solche S-Bombs gepflegt werden, wird auch immer mehr Teil von Regulierung, dass sowas mit angegeben werden muss, also dass überhaupt erstmal eine Bekanntheit bestehen muss davon, was man eigentlich alles im Stack drin hat. Und aber sich vorzustellen, dass man dann, dass das eine Sache ist, die einfach mal eben zu machen ist, das würde ich so nicht unterschreiben wollen. Das, damit kann man schon wieder eine ganze Abteilung mit beschäftigen, einfach rauszubekommen, was man eigentlich für Software einsetzt überhaupt, aufgrund dessen, wie halt große Konzerne funktionieren.
Ja, aber gibst du mir damit nicht recht, dass es möglich ist, also wenn du eine S-Bomb hast, dann gucke ich in die S-Bomb und sehe, aha, du nutzt so und so viel Prozent XZLab oder so viel Code oder was weiß ich.
Ja, also sofern das S-Bomb-Scanning-Tool das halt verstehen kann. Also wenn das S-Bomb-Scanning-Tool diese libxz nicht sehen kann, weil die auf eine witzige Weise gebaut wurde oder nicht als Systempaket installiert wurde oder was nicht alles, dann siehst du es halt nicht. Und das hatte ich halt auch schon erlebt, dass wir von einem S-Bomb-Scanner auf den anderen gewechselt sind und plötzlich in Images, die das, also in solchen Container-Paketen, wo das eine Ding meinte, hier sind keine Schwachstellen drin und das andere so, hier sind 200 Schwachstellen drin, weil das halt einfach einen besseren S-Bomb-Scanner hatte und erstmal Dinge finden konnte überhaupt. Also sowas habe ich schon alles erlebt, deswegen will ich jetzt auch nicht einfach sagen, dass das einfach so super gelöst ist sofort. Also ja, das gibt einen Winkel, wo man reingehen könnte in die Sache, aber naja. Und was da natürlich der Prozent ist, ist die nächste Frage.
Ja, klar. Das ist wie immer ein Prozess.
Und ich möchte es jetzt hier aber eben nicht mit mit Sicherheitslücken machen, sondern mit einfach auch die Projekte durchfinanzieren. Also ich meine, die Leute wollen essen und trinken und ein Dach über dem Kopf haben. Und dafür kann man denen auch mal 3,50 Euro geben.
Ich würde ja auch eigentlich mir wünschen, dass Entwickler von solchen derartigen zentralen Infrastrukturen mehr als nur Essen und Trinken finanzieren können, aber das ist eine andere Sache. Es war ja damals in der gleichen Woche, wo oder im gleichen Monat, wo Steve Jobs gestorben ist, ist auch Dennis Ritchie gestorben. Auch einer von diesen ursprünglichen Unix-Entwicklern zusammen mit Ken Thompson, den ich vorhin schon angesprochen hatte. Natürlich hatten alle Medien der Welt über Steve Jobs berichtet mit Sonderseiten und Extrasendungen und Dokumentationen, die sofort aus dem Schrank geholt wurden und was nicht alles. Und Dennis Ritchie war vielleicht irgendwie, war vielleicht nicht mal eine Fußnote oder sowas, wurde nur in den Tech-Nachrichten berichtet. Obwohl ja wahrscheinlich Dennis Ritchie einen deutlich größeren Einfluss auf die unsere Welt hat, als Steve Jobs das hat. Der hat halt gute Produkte gemacht. Aber Dennis Ritchie hat im Prinzip die Software gebaut, auf der all das aufbaut, was Steve Jobs heutzutage irgendwie hinterlassen hat.
Ja, das ist richtig. Ich möchte mich entschuldigen, in Audioformaten kommt Sarkasmus immer nicht gut. Ja, Moll, das ist eine coole Idee, das irgendwie auf irgendeine Art Steuer durchzufinanzieren. Man rennt halt wieder in das Problem rein, dass die Großkonzerne halt sowieso schon nicht gerne Steuern bezahlen und natürlich aktiv dagegen lobbyiert werden, irgendwie solche Gesetzmäßigkeiten oder solche Gesetzestexte dann irgendwie wegzudrücken, nicht zustande kommen zu lassen. Ne? Das ist ein Problem. Die Idee finde ich auch cool, aber ich sehe noch nicht so recht, wie sich das durchsetzen lässt oder durchsetzen ließe.
Das haben wir ja schon sowieso gesehen bei diesen ganzen IT-Sicherheitsgesetzen, die über die Jahre gekommen ist. Das sind alles zahnlose Papiertiger zu großen Teilen. Und wahrscheinlich würde ich noch eher das Risiko sehen von Regulatory Capture, also dass Großkonzerne hier die Gelegenheit nutzen und einfach Regulierung machen, die so kompliziert sind, dass auch nur ein Großkonzern dem irgendwie noch Folge leisten kann. Also wenn man jetzt irgendwie eine S-Bomb aufstellen muss, die die kompletten Betrieb umfasst, dann denke ich mal, dann wird damit ein Großkonzern, naja, relativ gesehen weniger Probleme haben, als dass ein einzelner Akteur wie Mol haben wird, wenn der jetzt irgendwie seine ganze S-Bomb irgendwie deklarieren müsste.
Der große Vorteil ist, dass ich ein Dienstleister für Kunden bin und für die arbeite. Also das wäre dann für jeden meiner Kunden müsste ich dann eine S-Bomb machen.
Naja, das ist ja noch mehr Arbeit für dich.
Genau.
Weil ich glaube nicht, dass deine Kunden das selber machen werden.
Nee, ich bin jetzt schon am Ende, am oberen so. Also ich kann zwar noch über sowas rausgucken, aber es ist schon, ja, Oberkante, Unterlippe. Also es wäre nicht so einfach.
Genau, also wir sehen, die ganzen Anreizstrukturen sind alle kaputt und das waren jetzt ja nur die ökonomischen. Ansonsten wäre noch die nächste Sache, was mir auch so aufgefallen war bei dieser Beschreibung von dem Andres Freund, der diese Sicherheitslücke gefunden hat, beziehungsweise diese Hintertür. All die Sachen, die er gemacht hat, um diese Hintertür zufälligerweise zu finden, sind Tätigkeiten, die in vielen Konzernen vom Management nicht nur nicht gewürdigt, sondern aktiv gering geschätzt werden, weil sie unmittelbar nicht zu mehr Profit führen. Also ich meine, das sehe ich in gewisser Weise auch in meiner eigenen Arbeit, dass es einfach, ohne jetzt irgendwie meine Chefs schlecht zu reden, ne? Es ist einfach einem Manager, der 1000 Leute unter sich hat, ist es einfach schwerer zu vermitteln, ich habe hier jetzt die Woche damit verbracht oder irgendwie ein halbes Jahr damit verbracht, irgendwie, dass unsere Software 50% schneller läuft. Oder irgendwie, ich habe hier auditiert und habe festgestellt, dass wir keine Sicherheitslücken haben, soweit ich das jetzt irgendwie feststellen konnte, ist schwerer zu vermitteln, als ich habe 3 neue Funktionen gebaut, die der Kunde haben wollte. Das heißt, die Anreizstruktur ist einfach immer darauf optimiert, halt, wie wir es ja schon gesprochen hatten, irgendwie, es müssen immer die neuen Funktionen für die Kunden eingebaut werden und alle Kundenwünsche müssen behandelt werden und außerdem hier dieses Schlagwort, von dem ich da neulich gelesen habe, Gen AI muss jetzt auch noch mit drin sein. Und so weiter und so fort. Oder Blockchain oder was es halt auch immer gerade ist diesen Tag.
Na, aber hier tust du ja zu schön die Vorteile von Open Source beschreiben, weil du kannst halt Liebhaberprojekte haben. Also hier ist ja, kommt jetzt wieder das Gegenteil in voraus auf einmal, dass du doch so eine Person, die einfach da mal mit Time da tief reingeht und wahrscheinlich dann noch auf der Assembler-Ebene da reinguckt und auf einmal sagt, oh, guck mal, was ist denn das hier? Oh, da ist eine Sicherheitslücke drin. Wow. Und so weiter und so fort. Also, wir sprechen gerade so ein paar Lösungsansätze oft, die das jetzt eigentlich natürlich dann dadurch wieder genau kaputt machen, weil es wird halt durch diese Sachen, die wir vorgeschlagen haben, nie gewünscht, wenn man sagt, man bringt mehr Firmen und sowas rein. Andersrum könnte man mit so Sovereign-Tash-Fonds genau diesen Leuten, die sowas machen wollen, auch wieder ein bisschen Freiheit geben und sagen, ja, dann tust du dich halt mal ein halbes Jahr damit auseinandersetzen, dass deine Software 0,8 Millisekunden schneller läuft und wirst trotzdem also ich meine, die sollen ja nie alle irgendwie ein Managergehalt bekommen. Das reicht ja, wenn die ihre 20.000 Euro im Jahr bekommen. Also
halt jeder,
der da draußen lebt. Verstehst du, was ich meine? Es ist halt schon interessante das Problem, was du da gerade aufsetzt und wo ich jetzt gerade ja nie wirklich eine Lösung sehe. Klar, man kann das, wie gesagt, mit diesem Sovereign-Tash-Fonds lösen, aber ist das eine Lösung? Ich weiß es nicht.
Wir können keine Lösung so wirklich anbieten oder nur so ein paar Ansätze vielleicht nennen, mit denen man sich dann weiter einlesen kann. Aber ich glaube, das kann auch hier letztendlich nicht ein Auftrag sein, sondern ich sehe meinen Auftrag hier darin, die Komplexität des Themas deutlich zu machen und auch diese Gelegenheit zu nutzen, auf solche Sachen ein Schlaglicht zu werfen, wie eben auf das Thema Software-Lieferkette. Und natürlich so ein Motiv, was ich zuletzt immer wieder betont habe und was wir auch schon mal in einer ganzen Sendung gewürdigt haben im Dezember 2022, als Timeless hier ebenfalls zu Gast war, ist das Thema Komplexität. Das ist so eine weitere Sache, die aufgefallen war. Einfach in dieser Beschreibung, wie die Hintertür funktioniert hat, hat sich immer wieder gezeigt, dass diese ganze Sammlung von Werkzeugen, die um dieses Thema Entwicklung dieser Programmbibliothek drumherum aufgebaut sind, so wahnwitzig komplex sind, dass da jede Menge Angriffsfläche sich geboten hat. Man kann sich das vielleicht halt ganz greifbar darstellen. Ich hatte eben schon halt so Codezeilenmengen genannt. Wenn man 2 Millionen Codezeilen hat, kann man das auch lesen als 2 Millionen Gelegenheiten, eine Sicherheitslücke einzubauen oder halt eine zu haben einfach nur. Das wird dann auch teilweise gemacht, dass dann so Maßeinheiten versucht werden zu messen, von wegen Anzahl Sicherheitslücken pro 1000 Zeilen Code zum Beispiel. Und dann würde man halt danach gehen, dass man irgendwie vielleicht ein Softwareprojekt hat, was seit 10 Jahren läuft und dementsprechend hat man dann halt in einer gewissen Zeit irgendwie schon Software-Sicherheitslücken gefunden und dann kann man das mit anderen gleich alten Projekten vergleichen und vielleicht sehen, dass bestimmte Programmiersprachen eine höhere Wahrscheinlichkeit von Sicherheitslücken aufweisen oder bestimmte Arten und Weisen, wie man Software strukturieren kann, eine höhere Sicherheitslückendichte aufweisen als andere und daraus versuchen, Schlüsse zu ziehen. Aber grundsätzlich ist diese Vorstellung, dass einfach eine weitere Zeile Code wieder eine Gelegenheit für eine Sicherheitslücke ist, doch schon ganz gut ist. Das war auch dieser Winkel, warum eben dann gegen diese libsystemd-Einbindung gewettert wurde, also dass Debian in die SSH-Server die Bibliothek libsystemd eingebunden haben, damit der SSH-Server sich beim Start bei dem systemd-Prozess melden kann, um halt ja zu sagen, dass er jetzt gerade fertig ist mit Starten und so weiter. Was man eigentlich auch einfach mit 250 Zeilen Code selber hätte implementieren können, anstatt irgendwie diese Bibliothek mit zehntausenden Zeilen Code unabhängig von FlipXDead reinzuziehen. Das wäre halt dann weniger Code gewesen und dementsprechend weniger Gelegenheit für eine Schwachstelle.
In gewisser Hinsicht können wir hier jetzt auf die letzte Sendung referenzieren, nämlich dass wir hier ein bisschen auch ein UI- und UX-Problem haben, weil natürlich der Entwickler, also das ist dann dem Moment die UI für den Entwickler, beziehungsweise das, ja, es ist jetzt kein grafisches Interface, aber das Interface, wie du es halt so schön sagst, ich ziehe mir irgendwelche Bibliotheken rein, die abgestanden und funktional sind, aber ich muss mir den Code nicht selber programmieren. Gegenüber, ich programmiere den Code selber, habe dafür aber einen Code, den ich übersehen kann, der stabil ist, der KISS ist, der Keep It Simple and Stupid ist. Hier sind wir wieder bei diesen Komplexitätsvermeidungsmethoden. Also einfach auch mal zu sagen, ja klar, ich kann die Bibliothek jetzt reinziehen. Ich weiß nicht, welche Bibliothek die Bibliotheken wieder als Abhängigkeiten hat. Oder ich programmiere mir selber. Also bei manchen Problemen lässt sich das dann doch schnell selber lösen.
Was man auch bedenken muss, ist, ich hatte jetzt gerade, wie gesagt, Code gesagt, also zum Beispiel so eine Standardbibliothek und sowas. Wir haben halt auch noch den Compiler, das ist auch wiederum Code, dem man vertrauen muss. In diesem Fall hier zum Beispiel haben wir auch einige Sachen noch drumherum angeordnet, die jetzt weder das, die Bibliothek selber sind, noch der Compiler, die halt dann daraus die Programmdatei erzeugen, wo diese Bibliothek drin ist, sondern weitere Programme, die nur dazu da sind, den Compiler aufzurufen und zu steuern und so weiter. Das ist dann im Falle von so einer C- oder C++-Bibliothek wie libxz ist das oftmals Autotools. Das ist ja auch so ein Tool aus dieser frühen Unix-Zeit. Kleine Geschichtsstunde, so um das kurz zu erklären, was das damit auf sich hat. Unix an sich ist ja ein Betriebssystem, beziehungsweise halt ein Betriebssystem, was ursprünglich mal bei den Bell Research Labs entwickelt wurde in den späten 70ern, frühen 80er Jahren. Und dadurch, dass es unter relativ liberalen Lizenzen, also ja so ähnlich quasi wie freie Software, nicht ganz dasselbe, aber so ähnlich verteilt wurde, haben sich dann davon Klone abgespalten. Und es gab dann so in den 80er, 90er Jahren hat sich dann so ein ganzer Zoo von verschiedenen Unix-Implementationen und Systemen rausgebildet, die dann auch teilweise von verschiedenen Herstellern vertrieben wurden oder halt auch als freie Software vertrieben wurden, so wie die BSDs und dann später eben auch Linux als ein eigener Unix-artiger Betriebssystemkernel. All diese verschiedenen Unixe verhalten sich so ein bisschen unterschiedlich und verschiedene CPU-Architekturen verhalten sich ja auch unterschiedlich. Und um darüber so ein bisschen zu nivellieren und eine einheitliche Grundlage herzustellen, gibt es dann diese Autotools, die so quasi Prüfungen machen, was irgendwie das Betriebssystem kann, was der C-Compiler kann und was irgendwie die C-Bibliotheken alle können und so weiter, die Standardbibliotheken. Und dementsprechend wird dann halt rausgefunden, wie man den Compiler tatsächlich aufrufen kann, um dann die gewünschte Bibliothek zu erzeugen. Das ist halt ein System, was irgendwie 50 Jahre alt ist, fast mittlerweile. Also ist halt so im Zuge von Unix halt mit entstanden und schleift halt diese ganzen Abwärtskompatibilität mit, dass es quasi ja auch noch ausgelegt ist, irgendwie auf Systemen aus den 90er Jahren zu laufen und irgendwie noch Code zu produzieren. Und das trägt sich halt bis heute hindurch und es ist ein absolut undurchschaubarer Wust. Ich habe selber damit tatsächlich nicht allzu viel zu tun gehabt, aber ich habe Erfahrungen aus dem KDE-Projekt. Als ich da reingekommen bin, das war 2008, glaube ich, und das war, als sie gerade damit fertig geworden sind, von Autotools umzustellen auf ein anderes Bildsystem namens CMake. Da haben mir Leute, die damit dabei waren bei dieser Umstellung, berichtet, dass das ja total wahnsinnig ist, weil dieses KDE-Projekt mit irgendwie Dutzenden oder Hunderten von Entwicklern zu dem Zeitpunkt hatte irgendwie 2 oder 3 Leute, die den Autotools-Kram verstanden haben. Und die halt alles für alle machen mussten. Wann immer irgendwelche Änderungen an dem Autotools-Kram erforderlich waren, hat sich dann niemand rangetraut, bis auf 2, 3 Gurus, die das halt alles beherrschten von Anfang an. Währenddessen halt bei den CMake-Kram war das dann halt hinreichend ordentlich, dass dann irgendwie fast alle Leute sich zugetraut haben, da auch irgendwie Änderungen vorzunehmen, ohne dass das alles da komplett gegen die Wand fährt. Deswegen habe ich da mal so diesen Eindruck von gehabt und das scheint sich auch zu bestätigen, wenn ich jetzt wieder im Zuge von dieser XZ-Debatte da irgendwie lese, was mit Autotools los war. Ich habe es jetzt so zusammengefasst in den Notizen als ein organisch gewachsener arkaner Haufen Mist. Und ich will den Entwickler von Autotools nicht so nahe treten. Das sind wahrscheinlich alles sinnvolle Entscheidungen, die da in jedem einzelnen Schritt getroffen wurden. Aber irgendwann muss man dann halt zurückblicken und sagen, diese 40 Jahre Entscheidungen summieren sich jetzt halt auf zu einer schlechten Sache, die wir jetzt durch was anderes ersetzen müssen. Wenn man halt so einen Arkanhaufen Mist hat, wo keiner so gerne mit was zu tun hat, ist natürlich die super Stelle, an der man eine Backdoor verstecken kann, weil da keiner sich traut, drauf zu gucken. Und auch wenn irgendwas komisch aussieht, kann man das sicher irgendwie immer wegdiskutieren als derjenige, der die Backdoor baut. Ja, das ist schon richtig so. Gehen Sie bitte weiter.
Aber Xöre, jetzt habe ich noch mal so ein bisschen eine Frage. Ich erinnere mich, wenn wir im Bereich von Kryptographie reden, dann sagen wir wollen immer das abgestandene Zeug haben, ja, weil da halt Leute drauf geguckt haben, die sich damit auskennen. Ist das nie hier, dass sich das widerspricht in dem Moment?
Ja, so ein Mist aber auch. Ich stimme dir absolut zu.
Ja, Was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir gehen alle schlafen und fangen morgen an, mit Papier und Stift wieder zu arbeiten.
Genau, wir fackeln den ganzen Kram auf und fangen nochmal von vorne an. Das wird alles viel besser machen, garantiert. Ich sehe keine Art und Weise, wie das schiefgehen könnte.
Da würde ich mich aber bei Timeless anstellen. Ich würde dann was mit Holz machen.
Du bist jetzt auf den Geschmack gekommen nach der neuesten STP-Folge.
Ist die schon raus?
Ja.
Ich bin leider ein Monat im Backlog, also...
Ja, dann wirst du dann sehen, was es damit auf sich hat. Nee, diese Computer haben uns jetzt eingebrockt und ich glaube, wir werden jetzt hier nicht das machen wie im Dune-Universum. Im Dune-Universum gibt es das ja, ne? Ich weiß ja nicht, ob euch das bekannt ist, aber jetzt war ja auch gerade der zweite Film von Denis Villeneuve raus, Dune Part 2. Und das ist ja so eine Welt, da fliegen die mit Raumschiffen durch die Gegend und was nicht alles, also halt technologisch total fortgeschritten, fliegen durchs Weltall. Allerdings gibt es dort keine Computer. Weil es gab halt ja quasi mal so ein Robot-Uprising, also sie haben halt irgendwann künstliche Intelligenz gehabt und dann haben sie irgendwann festgestellt, dass die ganze Menschheit nur noch von so ein paar Robotern kontrolliert wird. So quasi indirekt, wie so eine Verschwörungstheorie das halt immer ausmalen würde. Und dann haben die Menschen entschieden, okay, wir bauen jetzt einfach eine Religion, die sagt, denkende Maschinen sind verboten, also quasi Gottes Regelwerk quasi sagt das. Und damit schützen wir uns halt davor, dass es ein neues Robot-Uprising gibt. Und deswegen haben die halt alle mögliche wilde Technologie. Aber quasi den Denkenteil machen sie nur mit Menschen. Deswegen brauchen sie dann auch diese Spice, also dieses Plot-Device, quasi diese Droge, die man auf dem Planeten Arrakis abbauen kann, weil die mentalen Fähigkeiten von Menschen so erweitert, dass die auch Hyperraum-Navigation und sowas machen können, was halt normalerweise Computer machen würde in solchen Sci-Fi-Settings. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Lösung ist. Wir haben zumindest noch keine Spice-Vorkommen gefunden auf der Welt, aber ich glaube, diese Computer werden uns erstmal erhalten bleiben. Und dann kann dann nur die Lösung sein, ja, das Tooling halt möglichst wenig komplex zu machen. Und wie gesagt, Autotools ist auf der Abschlussliste gelandet. Was ja auch noch mit drin war, ist, dass irgendwelche obskuren Laufzeitfunktionen verwendet wurden, wo man bei der C, zumindest bei glibc, also bei der GNU-Standardbibliothek für die C-Programmiersprache, so eine Funktion hat, mit der man zur Startzeit des Programms auswählen kann, irgendwie für eine Bibliotheksfunktion, welche Implementierung genau verwendet werden soll. Und das ist aber irgendwie ganz komisch. Ich stecke in den technischen Details da auch nicht so super drin. Ich versuche so, das klang auf jeden Fall alles schon ganz furchtbar. Wird sicher auch einen technischen Grund haben, warum man sowas haben will, aber klang alles ganz furchtbar und wurde dann dazu benutzt von dem Giatan, um dieses Fuzzing auszuschalten. Das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, dieses OSS-Fuzz-Projekt von Google, wo die so Sicherheitsprüfung machen. Und Fuzzing heißt im Prinzip, man nimmt halt so eine Library, so eine Bibliothek und so eine Bibliotheksfunktion und schmeißt da mal zufällige Daten rauf, also am Anfang zufällig, und dann versucht man sich damit so durch die ganzen möglichen Abläufe, die in der Bibliothek passieren können, durchzutasten, indem man versucht, auf strategische Art und Weise die zufällig aussehenden Eingaben zu manipulieren. Das hatte ich neulich mal bei einer eigenen Bibliothek verwendet und das ist echt bestürzend, wie gut das funktioniert, um Fehler zu finden. Oder halt zum Beispiel Speicherzugriffsfehler und alles Mögliche, was halt so Standard-Sicherheitslückenformate sind. Und durch diese obskuren Laufzeitfunktionen, die da eingebaut haben, also dieser Giatan und alle seine Aliase, haben sie dann bei diesem OSFAS-Projekt halt durchargumentiert bekommen, dass libxz nicht mehr angeguckt wird, weil, naja, das bricht halt, das ist halt so. Und das haben jetzt auch die Google-Leute, die da dieses Projekt leiten, dann im Nachgang analysiert, ob sie da irgendwelches Fehlverhalten feststellen können und haben dann aber auch gesagt, naja, also wenn halt, es gibt halt Bibliotheken, die das legitimerweise machen und die können wir dann halt tatsächlich nicht prüfen und so ist das halt. Und wir können ihnen jetzt halt auch nicht böswilliges Handeln unterstellen, aber dass halt solche Funktionen offenbar existieren, die sowas blockieren, ist, hat so einen komischen Beigeschmack, jetzt insbesondere im Kontext halt dieser Entdeckung.
Aber seht ihr jetzt spontan einen Grund, warum ein Projekt das legitimerweise tun sollte?
Das wage ich mir jetzt nicht zuzutrauen, das einzuschätzen, weil ich da nicht hinreichend tief in der technischen Begründung drin stecke.
Okay.
Also ich finde ja insgesamt diesen gesamte Räuberpistole, also mich würde ja mal von der anderen Seite her interessieren, wie das aufgebaut wurde. War das wirklich bloß einer, war das ein Team? Und wenn das einer war, dann ist das mein neuer Gott. Also der, das ist ja krass, was der sich da einfallen lassen hat. Also auch diese Obfuscation, was der, wie der das da untergebracht hat. Also und auch natürlich der Freund da, wie heißt er, der es gefunden hat. Also sind beides irgendwie die absoluten Mega-Nerds, weil einerseits den Spaß zu finden, der so gut obfuskiert ist, andererseits sozusagen, ich stelle mir vor, welches Projekt suche ich mir jetzt, um meine Backdoor einzubringen? Verstehst du? So, und dann nehmen wir hier, guck mal, LibZ, der Maintainer hat sowieso ein bisschen psychische Probleme und da ist der Code ganz kaputt und hier könnte ich was cool verstecken drinne. Also, auch mal so den seinen Schreibtisch zu sehen, welche Projekte das als angeguckt hätte, sozusagen, ist, wie wir in Dresden tun ja immer uns so als schlimm empfinden, weil, ja, guck mal, wir waren ja auf der Liste von denen, wo der Atombombenabwurf sein sollte, sozusagen, diese Liste zu sehen, welche Projekte Giatan sich da damals angeguckt hat, das wäre, also, da mal so Mäuschen zu spielen, würde mich echt mal reizen und auch überhaupt das durchzuspielen, also, ich erwarte da eigentlich wirklich einen Hollywood-Blockbuster für.
Genau, das werden wir dann sehen, ob das dann vielleicht in Jahren kommt. Aber ich habe es gesehen, das war es nicht auf dem Cover der Bild-Zeitung sogar. Wie Deutscher rettet das Internet wegen einer halben Sekunde Unterschied. Und wo dann so jemand aus dem Chaos noch kommentiert hat, ja, wie es ist für Bild-Zeitung erstaunlich akkurat.
Ja, es war, weil es halt ein Deutscher war, sonst wäre es nie auf die Bild-Zeitung gekommen, glaube ich.
Naja, na klar, ne? Da kommen dann diese bescheuerten Nationalismen wieder raus, aber na gut. Im Übrigen, weil das ja quasi, ich jetzt quasi sagte, dass diese ganze Komplexität genutzt werden kann, um Dinge zu verschleiern. Ich habe ja auch nochmal so ein sehr greifbares Beispiel an der Verschleierungstaktik verlinkt. Wenn man hier mal guckt, das ist so ein Commit, also eine Änderung an der XZ-Bibliothek, beziehungsweise hier eher an der Dokumentation dazu. Quasi so eine Vorlage, wenn jemand einen Fehler melden möchte, was dann da für einen Vorlagentext erscheint. Das sieht erstmal nur danach aus, wenn man sich das so anguckt, als ob hier einfach Formatierung geändert wurde. Also vieles von dem ist einfach, dass man so lange Zeilen aufbricht in kürzere Zeilen mit Zeilenumbrüchen dazwischen. Sieht alles irgendwie relativ uninteressant aus. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich so eine Änderung kriegen würde zum Abgleichen, das ist ja auch durchaus Standard in solchen Entwicklungssituationen, dass man, wenn jemand einen Code geschrieben hat, dass dann jemand anders rüberguckt, bevor das Ganze dann tatsächlich in den Hauptentwicklungszweig übernommen wird. Also nicht nur in solchen Open-Source-Projekten, sondern auch einfach auf Arbeit innerhalb eines Entwicklungsteams. Aus all den Gründen, die ich beim letzten Mal schon erwähnt hatte. Wir hatten ja schon ein Code-Review besprochen beim letzten Mal, als es in diese KI-Software-Entwicklung geht oder ging. Da würde ich jetzt wahrscheinlich rübergucken und sehen, okay, es ist hier eine Umformatierung, okay, nichts Großes, Interessantes, aber oben diese allererste Änderung enthält halt neben dieser Umformatierung auch noch einen weiteren neuen Satz. Das wird auch nicht erwähnt hier in der Zusammenfassung. Also hier ganz oben sieht man, dass Jiatan committed hat, Wrap Text on Issue Template YAML Files. Also es geht hier nur um den Zeilenumbruch offenbar. Aber da ist auch ein neuer Satz drin. Der Text ganz am Anfang halt hier, danke, dass Sie uns über einen Fehler benachrichtigen. Wenn dieser Fehler eine Sicherheitslücke ist, reportieren Sie die bitte an folgende E-Mail-Adresse. Und er fügt dann hier noch hinzu, oder lege eine private, also nicht öffentliche Sicherheitsanweisung an. So ein Security Advisory. Was da einfach nur mit reingeschlüpft wurde, wahrscheinlich auch, weil das dann an ihn geht und er dann die Möglichkeit hätte, darauf zu reagieren und das dann irgendwie zumindest zu verzögern oder vielleicht dann irgendwie den Fragesteller irgendwie abzuwimmeln mit irgendwelchen fadenscheinigen Begründungen oder so weiter, aber auf jeden Fall halt eine Möglichkeit hat, darauf zu reagieren, bevor es irgendwie in die breite Öffentlichkeit kommt. Gut, in dem Sinne, dass Andres Freund kein Private Security Advisory angelegt hat bei Jiatan.
Es ist wirklich interessant, wenn man da mal reinguckt und wenn man Code versteht. Also ich glaube, das ist ja schon klar. Für uns ist das einfach, aber 90% der Menschen da draußen werden es wahrscheinlich nicht verstehen. Und aber auch wie einfach sozusagen das ist. Du hast natürlich voll recht. Das würde dir nie auffallen, weil du hast so viele andere Sachen in deinem Kopf, dass du winkst das durch und sagst, ja, hier, Commit geht raus in den Branch, weil ist ja bloß immer, der hat es halt aufgeräumt. Genau. Aber dass dann halt einfach dort noch irgend sowas mit drinne ist, wie löst man solche Sachen? Ja, ich sag ja eben, irgendwie ein Code-Freeze oder was weiß ich, aber das ist immer schwierig.
Naja, also wie gesagt, das halte ich leider für nicht realistisch aus den bereits angegebenen Gründen. Letztendlich, auch nachdem wir das jetzt aus so vielen Winkeln betrachtet haben, kann uns das nur sprachlos und ein bisschen Fragen zurücklassen. Ich weiß jetzt nicht, ob das dazu führt, dass sich jetzt tatsächlich was in der Industrie ändert. Ich habe da nicht meine Hoffnung. Das Einzige, was ich dann gesehen habe, und das spielt wieder zurück in das Thema S-Bomb, ist jetzt, dass jetzt durch alle Firmen irgendwie die Manager durchrennen und sagen, haben wir auch diese XZ-Sicherheitslücke, weil sie davon halt in den Nachrichten gelesen haben. Und das ist natürlich nur genau die falsche Methode, weil es soll eigentlich nicht darum gehen, eine Sicherheitslücke irgendwie zu behandeln, weil die gerade in den Nachrichten ist, so wie das auch damals mit Heartbleed und so der Fall war, sondern es muss eigentlich ein System geben, dass so ein Kram immer behandelt wird, ständig. Das ist dann halt auch mega nervig. Ich weiß halt irgendwie, ich bin alle so mindestens zweimal die Woche dabei, irgendwelche Sicherheitslücken zu patchen oder OpenSSL zu updaten und so ein Mist. Das ist halt mega nervig. Müsste man dann gucken, ob man das noch wie automatisieren kann in irgendeiner Form, damit die Menschen da nicht komplett dagegen abstumpfen.
Aber ich hätte dann Hack, also obfuskiert einfach irgend so eine Nachrichten und tut noch einen Satz dran machen und macht noch irgendeine Lib, die keine Sicherheitslücke hat und dann rennt in Zukunft der Manager rum und gibt dir Geld dafür, dass du dann die Lib, die du mal auditen willst, auditen kannst. Sozusagen du obfuskierst die News, die dann darüber berichten, dass da was wäre, was gar nicht ist und der Manager gibt dir Geld dafür, dass du die auditen kannst.
Achso, ich sorge einfach dafür, dass die CT, die beim Manager auf dem Tisch landet, die Sonder-Super-Spezial-Edition CT ist.
Wäre auch noch eine Option. Ja, wäre auch noch eine Option, genau.
Ja, vielleicht kann man das auch so machen wie bei diesen Gravitationswellendetektoren. Da gibt es ja tatsächlich irgendwie so ein extra Team, was das Datenauswertteam sozusagen konzentriert hält, indem es ab und zu mysteriöse und falsche Signale einspeist.
Du meinst, die machen dann Rock'n'Roll auf den Röhren oder was? Stellen sich dann mal mit dem Auto daneben und machen ein bisschen Musik abspielen.
Wie das dann genau aussieht, weiß ich jetzt nicht. Auf alle Fälle gibt es da irgendwie einen Prozess.
Ich habe nebenbei das Problem übrigens gelöst. Ihr könnt alle ganz beruhigt sein. Ich weiß jetzt, wie wir die Manager dazu bekommen, dass sie sich darum kümmern. Und zwar, wir patchen einfach die ganzen KIs. Und packen in den System-Prompt rein, dass die jede Antwort beenden müssen mit, im Übrigen bin ich der Ansicht, dass Open-Source-Entwickler ordentlich finanziell unterstützt werden müssen. So wie Cato der Ältere war das, glaube ich, ne? Mit diesem, übrigens bin ich der Ansicht, dass Karthago zerstört werden muss.
Ja, so ähnlich war das. War ja am Ende erfolgreich.
Ja, genau. Aber ich kann jetzt wirklich endlich mal diesen Spruch sagen, ich bin durch.
Ja, ich würde sagen, wir belassen es jetzt hierbei, wir bleiben ratlos zurück, aber wenn ihr da draußen noch Ratschläge habt oder vielleicht noch weitere Gedanken in die Sache reinbringen wollt, vielleicht seid ihr auch Soziologen und könnt einen Kommentar zu diesem ersten Problemfeld geben, was wir aufgemacht haben, dann freuen wir uns sehr über euer Feedback an pentaradio@c3d2.de per E-Mail.
Vielleicht seid ihr auch Jiatan und wollt mit uns sprechen. Wir nehmen auch Advisories in Chinese oder in anderen Sprachen an.
Genau.
Also wir kriegen relativ viele Sprachen hin, glaube ich.
Genau, entweder das oder wir schicken es dann halt in irgendeine Übersetzungs-KI rein. Alles gerne in vorgenannte Adresse, gerne auch Exploits für unbekannte Sicherheitslücken. Nee, das lieber nicht, das reichen wir dann. Das lieber bitte an die Maintainer melden. wenn ihr das dann euer ordentliche Responsible Disclosure gemacht habt, nehmen wir dann auch noch den Hinweis und dann stellen wir unser Programm um. Nee. Wir belassen es jetzt dabei. Ich glaube, wir legen uns jetzt alle einfach hin.
Ich möchte mit letzten Worten schließen.
Bitte sehr.
Ich habe ja ein Kind, dem wird jetzt gerade Harry Potter vorgelesen und dann möchte ich mit den Worten von Arthur Weasley schließen in Bezug auf den letzten Themenkomplex Komplexität. Traue nie etwas, das selbst denken kann, wenn du nicht sehen kannst, wo es sein Gehirn hat.
In diesem Sinne, eine schöne Nacht euch allen. Stay safe.
Und fahrt nicht so schnell, wenn ihr im Auto hört. Man kommt auch an, wenn man langsam fährt.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Tschüss.